Jonas.
Alper.
Ich bin vor kurzem unterwegs gewesen, um mir die Trailer zu House of the Dragon Staffel 3 anzusehen und bin auf dem Partnerkanal Kinocheck gelandet, wo ja gerne mal Trailer hochgeladen werden.
Ist das unser Partnerkanal?
Also ein Befreund, wir kennen ja teilweise die Leute hinter dem Kanal und liebe Grüße gehen raus. Für diesen Shoutout haben wir sehr viel Geld bekommen, haben wir nicht, kleiner Scherz. Aber ich habe da einen Top-Kommentar gesehen, auf den ich
aber wir sind bestechlich.
auf den ich eingehen möchte, von Lukas14R. Ja. Ich lese ihn einfach mal vor. Es geht um den neuen Teaser-Trailer zur dritten Staffel von House of the Dragon. Stark! Der Trailer geht fast 2 Minuten. Dann freue ich mich ja schon auf 2 Stunden feinste Trailer-Analyse von Alper und Jonas.
Ja.
Und soll ich dir was sagen? Dieser Podcast ist nur für Lukas14R.
Ja, und ich finde es auch stark, dass er Stark als erstes Wort geschrieben hat.
Ah. Nice. Sehr gut, Jonas. Ja, nee, aber genau das machen wir, denn HBO hat ja den neuesten Teaser-Trailer zur dritten Staffel von House of the Dragon veröffentlicht, der ja im Sommer rauskommen wird, diese Staffel. Und wir haben uns das mal zum Anlass genommen, mal wieder über die Welt von Eis und Feuer zu sprechen.
Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Bestimmung, es ist unser Schicksal, das zu tun. Für euch, für uns, für alle.
Hat dir auch dein Vater, kurz bevor er gestorben ist, vor Fackelschein einen Dolch gereicht und das über Feuer gehalten, sodass sich eine Prophezeiung offenbart hat? Jonas.
Nee, mein Papa lebt zum Glück noch.
Aus dem Hause Ressel.
Ich warte noch drauf.
dass dein Vater das macht, ja.
Ja.
Ich warte auch noch drauf, also Papa, das geht raus an dich.
Das wäre so badass, wenn mein Papa mir einfach so einen Dolch schenken würde.
Boah, das wäre schon cool.
Ja.
Also, wir sprechen heute über diesen Teaser-Trailer, wie wir ihn finden, was man darin vielleicht sehen und erkennen kann, was das für die dritte Staffel von House of the Dragon bedeutet. Und sicherlich werden wir uns auch emotional so ein bisschen auslassen über den aktuellen Stand dieser doch recht kontroversen Serie, würde ich mal behaupten. Und dann gucken wir mal, wie die Zeit noch reicht für restliche Themen. Es wird sicherlich auch noch um ein paar weitere Themen gehen. Es sind ein paar weitere Trailer veröffentlicht worden zu anderen Filmen und Serien, die ich sehr spannend finde. Aber es gibt auch ein paar Starts diese Woche, die so im Kino laufen.
Ein paar spannende Starts.
Auf jeden Fall. Über all das werden wir sprechen, hoffentlich nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, ich muss ja sagen, interessanter als den House of the Dragon Trailer fand ich fast nur ein kleines Detail, das da so genannt wurde, nämlich so mal eben so eine Terminverkündung, wann die Serie denn starten wird.
Ist das auch? Ich habe den Trailer, glaube ich, 2 oder 3 Mal angeguckt und dann ist mir erst so gestern so kurz vorm Einschlafen eingefallen, Moment, ist da vielleicht die Ankündigung, wann das startet? Weil das ist immer sehr wichtig für uns, weil wir ja unter anderem dieses Jahr auch wieder Folgenbesprechungen dazu machen werden.
Ja.
Wir das mal einplanen müssen. Genau, aber es steht jetzt ein Datum fest.
Der steht im Teaser-Trailer. Ich habe das auch erst beim zweiten Gucken dann irgendwie gesehen. Da steht 21. Juni 2026. Beziehungsweise in Deutschland ist es ja dann 22. Juni. Ne? Ich glaube, im deutschen Trailer steht auch ein anderes Datum als im englischen, meine ich.
Aber
ich
bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich schon. In Deutschland startet es auf jeden Fall immer montags. Also in der Nacht quasi von Sonntag auf Montag.
Ja.
Aber ich kann das auch mal kurz verifizieren. Es steht 22. Juni. Ah, im deutschen Trailer, okay.
Genau, da steht 22. Juni. Also boah, da geht.
Da hat jemand in dem Schnittprogramm gezaubert und hat die Textebene so ausgetauscht. Das, ein Fuchs war das.
Ja, ein absolutes.
Das ist Magie, Alter.
Ja, wir muss ja lange programmiert für haben.
Ist das,
aus dem 21. Juni den 22.
Ist das schon KI?
Das ist. Ja, das ist selbstreflexive, die höhere Form der KI. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ist ja auch egal, darum geht es nicht. Wir sind ja auch keine KI-Experten, sondern auch keine Game of Thrones-Experten. Aber wir reden seit vielen, vielen Jahren sehr ausführlich darüber. Und
die Leute hören immer noch zu.
Und hören immer noch zu und wir vergleichen das immer noch mit den Büchern. Und ja, ich muss sagen, gehen wir mal in den Trailer rein, wir haben jetzt genug Blabla drumherum gemacht. Der Trailer zeigt ja eigentlich gar nicht so viel. Ich nehme vor allem daraus mit, dass er eine Botschaft in die Welt hinaustragen möchte, nämlich keine Sorge, jetzt geht's los.
Ja, jetzt geht's wirklich los, jetzt, versprochen.
Jetzt zeigen wir Schlachten und Drachenkämpfe, denn wir haben uns ja auch schon gefühlt wie so eine Taschenuhr, die nicht richtig aufgezogen ist, die immer nur dasselbe macht. Nee, das ist auf jeden Fall falsch, diese Redewendung, die ich benutzt habe.
Wir haben uns gefühlt, wie auf so einer Folterbank gestreckt zu werden. So, gib mir endlich eine Schlacht.
Nee, aber ich habe mich so in jeder Folgenbesprechung habe ich so gefühlt, ja, es wird geil, es wird geil, es wird geil. Es kommt. Der Tanz der Drachen hat ganz große Geschichten und geile Momente. Und dann hat halt Staffel 1 und Staffel 2 haben uns immer weiter hinausgetröstet.
Ja, vor allem, das tat mir dann immer so weh, weil wir immer gesagt haben, ja, die erste Staffel, das ist Kindergarten. Die zweite Staffel, passieren so krasse Sachen.
Blut und Käse.
Dann stehen wir plötzlich da wie die letzten Idioten.
Aber die haben es ja auch. Also Condell und Hess haben es ja, also die Showrunner und Autoren und die Hauptköpfe hinter dem ganzen Ding, haben ja wirklich es sogar geschafft, so eine epische, wirklich legendäre Geschichte wie Blut und Käse einfach zu verkacken, meiner Meinung
nach. Ja, das stimmt.
Also es hatte lange nicht den Impact, den es hätte haben können, wenn sie einfach beim Originalmaterial geblieben wären.
Das stimmt.
Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich finde es nervtötend und ich glaube auch, dass es den allgemeinen Hype killt. Und das ist ja leider zum Standard geworden, dass man immer 2 Jahre warten muss auf 8 Folgen.
Das stimmt.
Also ich glaube wirklich, das erste Mal, dass es mir so richtig aufgefallen ist, oder also es war ja auf jeden Fall irgendwie Game of Thrones Staffel 8, bei der haben ja D&D, also David Benioff und D.B. Weiss, gesagt, dass sie 2 Jahre brauchen, um diese letzte Staffel zu machen.
Mit 6 Folgen.
Mit 6 Folgen.
Die nicht mal irgendwie so 2-stündig waren oder so.
Da denke ich mir, vielleicht hätte ihr ja noch mal 2 Jahre mehr für die Drehbücher nehmen sollen oder einfach noch mal euer gesamtes Verhalten und eure gesamten Entscheidungen mal hinterfragen sollen. Aber anderes Thema. Ich persönlich finde ja, dass es wirklich den Hype killt, wenn man ständig 2 Jahre wartet.
Ja, 100%. Grade,
also ich merke das ja schon bei mir. Und ich würde mal sagen, wir stecken schon überdurchschnittlich tief drin in diesem Universum.
Ja.
Dass ich mich immer wieder hineinarbeiten muss. Und ach ja, wie war das nochmal genau anders als in der Serie? Und so war es im Buch und so ist es in der Serie. Ach ja, Alicent und dies und das.
Ja.
Und ich glaube, für so die breite Masse ist es noch mal schwieriger. Und ich glaube, du brauchst wirklich ein 15-minütiges Recap da am Anfang.
Aber das ist ja auch wieder positiv für uns dann, weil das können wir dann wieder bieten.
Das stimmt.
Und wir können jeden Trailer noch mal komplett auseinandernehmen.
Ja.
Aber ja, ich fühle es auch. Also auch gerade noch eine andere Serie, die wir auch mal besprechen, ist Rings of Power.
Ja gut, noch ein anderes Thema.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber ich hatte heute so den Moment, ich arbeite gerade an einem Skript für Herr der Ringe. Das wird was ganz Großes.
Ja, das wird echt groß.
Freue ich mich sehr drauf. Wir haben diese Trailer-Analyse vorbereitet.
Ja.
Und ich stecke auch noch so halb noch in Dune drin, weil da bald auch noch mal ein Trailer kommen wird. Das heißt, ich bin gerade in so 3 Franchises parallel und denke mir so, was hatte noch mal John auf Arrakis zu tun? Und
ja.
Was war mit Danny in Westernis?
Ja, und ich habe auch noch 3 DC-Comics-Videos gemacht. Also, wir bieten sehr, sehr viel hier auf CinemaScope.
Unser Leben ist so schrecklich. Nein, Quatsch, das ist auch cool, über sowas die ganze Zeit sprechen zu können.
Also man muss ja aber schon auch sagen, so man wartet dann 2 Jahre auf die 3. Staffel und lässt dann aber Damon in der kompletten 2. Staffel einfach die Hälfte der Zeit durch Harrenhall geistern und trippen.
Ja, aber richtig, ja.
Und ich finde so ein bisschen, die haben tatsächlich so, dadurch, dass sie immer mehr vom Buch sich entfernt haben, so ein bisschen die gesamte Timeline gefickt. Und es hat sich ja wirklich auch so eine Vermutung, die wir damals hatten, hat sich ja mittlerweile als wahr herausgestellt. Wir haben es in den Folgenbesprechungen gesagt, das war eine Vermutung, die ich auf jeden Fall geäußert habe. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, hundertprozentig sicher, ich erinnere mich nicht mehr so ganz an die, das ist jetzt auch 2 Jahre her, ob wir da nicht vielleicht auch ein Gerücht aufgeschnappt haben oder so. Aber wir haben damals schon gesagt, diese Montage am Ende der 8. Folge von der 2. Staffel ist weird. Mhm. Und es wirkt einfach so, als hätte man in der Postproduktion, da im Schnittraum, irgendwie beim Editor gesessen und sich gedacht, ja, wie zur Hölle machen wir hieraus jetzt ein Staffelfinale? Denn es fühlt sich nicht an wie ein Staffelfinale. Da geistern einfach ein paar Leute durch die Gegend rum und du spielst einfach nur die legendäre Musik von Ramin Djawadi. Die ist natürlich großartig, aber irgendwie fehlt hier ja eine Schlacht. Und man hat das Gefühl, dass diese 2. Staffel mit einer Schlacht enden sollte und es aber nicht tut. Und wir haben schon gesagt, ja, es fühlt sich auch so an, als wären einfach Folgen 9 und 10 geschnitten worden.
Ja. Und ich weiß noch, wie wir im Zug saßen. Wir sind von der Premiere von der 1. Folge zurückgefahren.
Ja.
Und ich habe einfach zur Recherche noch mal die Parts aus Feuer und Blut gelesen, in denen es halt quasi gerade so in der 2. Staffel, wo sich das alles abspielt. Und ich glaube, ich habe zu dir gesagt, ich glaube, die Schlacht an der Gurgel, das wäre das perfekte Ende für die 2. Staffel.
Schlacht in der Gurgel,
Schlacht in der Gurgel.
Aber ja, genau. an der Gurgel klingt.
Genau. Cool. Und eigentlich wäre das ja auch das Staffelfinale gewesen.
Absolut, ja. Absolut. Und das ist ja auch mittlerweile bestätigt worden. Und es hat ja auch alles so wunderbar gepasst. Damals war ja auch David Zaslav noch so ein bisschen neuer, der CEO von Warner Brothers. Und der ist halt damals auch einen krassen Sparkurs gefahren. Hat ja auch super viel, viele Projekte auch einfach gecuttet und so weiter.
Ja, ich hatte auch vor kurzem gelesen, der hat ultra viel Bonuszahlung bekommen.
Ja, natürlich. Selbstverständlich.
Absurd.
Ne? Wir leben ja in einer Folge von House of the Dragon quasi. Ja. Kleiner Scherz am Rande, der leider ein bisschen zu wahr ist. Aber ja, wie findest du den Trailer so?
Ich finde generell, was HBO immer mit diesen Trailern zu Game of Thrones, zu A Knight of the Seven Kingdoms und House of the Dragon zaubert, das macht schon immer Bock. Also die wissen schon, was sie tun, welche Bilder sie zeigen müssen, einfach um so Vorfreude in mir auszulösen.
Das gesamte Sounddesign ist krass.
Ja.
Und natürlich ist es auch immer wieder so die Musik von Ramin Djawadi, die natürlich immer einen irgendwie sehr berührt und
100%.
Man muss allerdings auch dazu sagen, gerade wenn man jetzt A Knight of the Seven Kingdoms zuletzt gesehen hat, ist House of the Dragon gerade in seiner gesamten Farbgestaltung schon sehr viel dröger, trister, sehr viel weniger farbenfroh. Aber ich meine, es geht ja auch in sehr, sehr harte Themen rein eigentlich. Mhm. Und ja, die wollen wir jetzt natürlich auch sehen in der dritten Staffel.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, die schaffen es einfach, diese Drachen von Staffel zu Staffel, von Serie zu Serie einfach noch geiler zu animieren.
Ja.
Das ist fast schon absurd.
Ich muss aber auch sagen, ne, wo wir gerade eben kurz bei dem Thema waren, dass die Timeline so ein bisschen im Arsch ist. Ich sehe so ein bisschen, ich meine, wir sind jetzt immer noch nicht in den Trailer reingegangen, aber ich sehe ehrlich gesagt so ein bisschen schwarz für die Zukunft von House of the Dragon. Ich meine, A Knight of the Seven Kingdoms hat die Messlatte extrem hoch gesetzt, finde ich, und hat gezeigt, wie man beim Originalmaterial bleiben kann, um diese Geschichte weiterhin halt innerhalb von sich selbst irgendwie Konsistenz und logisch Konsistenz zu halten. Gleichzeitig aber trotzdem noch ein paar Details hinzuzufügen oder so einen kompletten riesigen Flashback, der ja auch einfach ein riesiges Kapitel im Leben von Duncan dem Großen ist. Aber trotzdem halt diesem Originalmaterial treu zu bleiben. Und ich finde, House of the Dragon zeigt, wie man es nicht machen sollte.
Ja, da gab es ja auch Clinch hinter den Kulissen zwischen George R. R. Martin und Ryan Condal.
Ja, und Martin hat sich ja mittlerweile auch von dem Projekt offiziell auch distanziert. Und,
hat den einen oder anderen Post rausgehauen, den er wieder löschen musste.
Ja, da ist sehr, sehr viel passiert hinter den Kulissen. Und ich meine, das ist ja schon ein schlechtes Omen. Und ich verstehe George R. R. Martin auch.
Ja, 100%. Es ist halt sein Baby. Es sind alles seine Babys.
Ja, aber die Dinge, die geändert worden sind, halt aber auch nicht cool teilweise. Ja. Und ich weiß jetzt wirklich beim besten Willen nicht, wie schnell die das erzählen wollen, um das in zwei Staffeln zu einem einigermaßen okayen Ende zu bringen.
Also ich sehe das tatsächlich auch schwarz. Also das ist eigentlich noch so viel, was passieren muss. Jetzt innerhalb von 16 Folgen.
Ja.
Und wir hinken jetzt schon dank der zweiten Staffel hinterher.
Ich meine, gerade.
Wo wird das dann enden? Wird das so zwischendrin enden? Wird das einfach so gecuttet? Wird so die Hälfte weggeschnitten?
Gerade wenn. Oh, sorry, da muss ich mich kurz übergeben. Gerade wenn man sich anguckt, was so alles in diesem Bürgerkrieg passiert und auch alles, was danach passiert oder zwischen oder davor oder was auch immer. Das ist zwar nicht so eine lange Zeitspanne, aber da passiert extrem viel.
Ja.
Extrem viel. Und es wird noch extrem viel passieren.
Ja.
Und Figuren, die bisher noch gar nicht vorgekommen sind und so. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wie das in zwei Staffeln funktionieren soll. Plus, ich habe so ein bisschen Déjà-vu. Ich fühle mich so ein bisschen wie in, als wir so in Staffel 7 von Game of Thrones reingegangen sind, als wir gesagt haben, gut, George R. R. Martin hat jetzt auch nicht weitergeschrieben, aber, und übrigens auch immer noch nicht, aber wie zur Hölle wollen die das alles zu einem zufriedenstellenden Ende bringen? Und damals haben wir uns noch, ne, als Staffel 8 und 7 noch nicht raus waren, haben wir noch uns auf Interviews von David Benioff und D.B. Weiss irgendwie verlassen, die dann gesagt haben, ja, wir haben da einen Weg gefunden, wir haben eine Idee und so weiter und so fort.
Ja.
Und haben dem vertraut und haben danach in die Röhre geblickt und haben gesagt, ja, war ja halt doch relativ scheiße.
Ja.
Und dazu stehe ich auch bis heute noch.
Es reißt so alte Wunden auf.
Es reißt alte Wunden. Und jetzt bin ich halt schon wieder an so einem Punkt, an dem ich sage, okay, also diese Serie ist ja wirklich auf 4 Staffeln ausgelegt. Und bis jetzt wissen wir, dass das ja wirklich mit Staffel 4 auch enden soll.
Mhm.
Wie soll das gehen?
Ja. Aber ich finde, bei House of the Dragon sind wir noch relativ privilegiert. An alle Leute da draußen, die immer noch bei Rings of Power mit dabei sind. Das ist wild.
Ich bin da ja zum Glück nicht dabei.
Du bist ausgestiegen nach der ersten Staffel.
Ich bin aber auch nicht so ein großer Herr der Ringe-Fan wie ihr, aber ich habe die zweite Staffel immer noch nicht gesehen und habe es auch ehrlich gesagt irgendwie auch nicht vor.
Sollte ja der große Game of Thrones-Killer werden.
Ja.
Naja.
Naja. Gut, lassen wir es mal so stehen. Bevor ich jetzt reingehe, ich meine, wir werden uns natürlich so ein bisschen doppeln mit der Folgenbesprechung, mit der Traileranalyse, die du bereits zu dem vorherigen Teaser-Trailer gemacht hast, weil es natürlich teilweise um dieselben Schlachten geht. Aber.
Das wollt ihr! Ihr wollt es! Ihr wollt die 2 Stunden dann. Also, ich glaube, das schaffen wir heute nicht. Nee, aber auf keinen Fall. Aber wir geben unser Bestes.
Ja. Kurz zur Abholung, ein kleines Recap zu Staffel 2. Ich habe da ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich könnte das skippen, aber das wäre jetzt, glaube ich, auch enttäuschend.
Ja, ich ziehe mich jetzt für dieses Recap kurz zurück.
So, was ist The House of the Dragon? Also, Game of Thrones ist ein Fantasy und ein kleiner Scherz. der Tanz der Drachen ist halt ein blutiger Bürgerkrieg, ausgehend von den Grünen gegen die Schwarzen. Wobei, ich sag mal nicht ausgehend, das ist einfach Grüne gegen Schwarze im ganzen Reich. Selbst in der Weite, wo die Grünen denken, dass sie am stärksten sind, verschwören sich die einen mit den Schwarzen, die anderen mit den Grünen. Also das gesamte Reich ist aufgeteilt. Auf dem Thron sitzt aktuell ein Grüner, ganz zum Unmut von Friedrich Merz. Aegon II., der Sohn von Alicent Hohenturm. Alicent Hohenturm ist ja die zweite Ehefrau vom vorherigen König, Viserys dem Ersten. Ja, dessen Sohn Aegon II. Sitzt auf dem Thron. Dabei hatte Viserys eigentlich die ältere Tochter Rhaenyra auserkoren, ihm auf den Thron zu folgen. Das war sein einziges lebendes Kind aus erster Ehe mit einer gewissen Emma Arryn, die im Kindbett verstarb, direkt in der ersten Folge der ersten Staffel. Und so entbrennt ein Bürgerkrieg zwischen Aegon und seiner Familie in Königsmund gegen Rhaenyra und ihre Unterstützer auf Drachenstein. Grün gegen Schwarz. Rhaenyras wichtigster Unterstützer ist ihr zweiter Ehemann, Daemon Targaryen, der gleichzeitig Targaryen-typisch ihr Onkel ist. Rhaenyra hat 3 Söhne aus erster Ehe mit einem gewissen Laenor Velaryon, nämlich Jace, Jacaerys, Lucaerys oder Lucerys. Ich bin mir immer noch nicht gerade sicher. Jacaerys? Lucaerys, Lucerys, Lucaerys, was klingt richtiger? Wir nennen die halt bei ihren Spitznamen.
So wie Lucius Malfoy.
Ja, Jace und Luke. Und ja. Es gibt aber noch einen dritten, der heißt auf Deutsch Gottfried oder auch Joffrey auf Englisch. Aber Luke und sein Drache Arax werden von Aegons Bruder Aemon Einauge im ersten Drachenkampf bei Sturmkap umgebracht. Darauf folgte ja dieses Kapitel um Blut und Käse. Kurzfassung, dabei wird Aegons ältester Sohn Jaehaerys getötet, auch als ganz, ganz junges Kind. Mittlerweile hat Rhaenyra auch 2 weitere Kinder mit Daemon gezeugt, einen gewissen Aegon, um das ganz kompliziert zu machen, und Viserys und theoretisch auch noch Visenya, die im Kindbett gestorben ist, was ja auch eine emotionale Reaktion auf Aegons Krönung in Königsmund war. Rhaenyra hat auch noch ein paar weitere Unterstützer, die sehr wichtig sind. Allen voran die Seeschlange, das ist der Spitzname von Lord Corlys Velaryon. Das ist ein weiteres sehr alteingesessenes valyrisches Haus. Das ist auch ihr ehemaliger Schwiegervater, der Vater von Laenor Velaryon. Und dieser Corlys Velaryon ist zum Beispiel verheiratet mit Rhaenys, die einst ja auch mal da, sie war im engeren Kreis derer, die auf den Thron auf Jaehaerys den ersten folgen sollten, also vor vielen, vielen Jahren, als Rhaenyras Vater Viserys König wurde. The Queen Who Never Was, genau. Und die ist natürlich auch auf Seite der von Team Schwarz. Und Rhaenys kämpfte auf ihrem Drachen Maelys über dem Ort Krähenruh gegen Aegon auf seinem Drachen Sonnfeuer und auch gegen Aemon, ne, ein Auge, der auf dem riesigen Drachen Vega reitet. Rhaenys und Maelys fanden dabei ihren Tod, aber auch König Aegon wurde auf Sonnenfeuer sehr schwer verletzt, wie wir das ja auch hier in diesem Trailer sehen dürfen. Und Lord Corlys will, als er vom Tod seiner Frau hört, eigentlich sich zurückziehen, wird dann aber sogar zur Hand von Rhaenyra ernannt, die sich ja mittlerweile auch selbst gekrönt hat auf Drachenstein. Ja, und ihre Söhne mit Daemon, also die beiden jungen Kids, also Aegon und Viserys, also ja. Aegon der Jüngere und Viserys
der andere,
der Lebende, die entsendet sie nach Pentos, also nach Essos, auf dem Schiff Gay Abandon. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Fröhliche Hingabe oder sowas.
Ja.
Ich finde, Gay Abandon klingt irgendwie cooler. Dort sollen die beiden jungen Prinzen beim Prinzen von Pentos unterkommen. Das ist ein alter Bro von Daemon. Und zwischenzeitlich werden auch noch weitere Drachenreiter gesucht, weil Team Schwarz auf Drachenstein sehr viele Drachen hat, die irgendwie herrenlos sind. Und ja, so finden sie unter anderem Hugo Hammer, Ulf den Weißen, Adam aus Holk und auch theoretisch noch Nessel. Die besteigen nämlich weitere Drachen wie also Vermithor, Silberschwinge, Seerauch und Schafsdieb.
Ja, so. Ich glaube, das Wichtigste zu merken ist, dass so über den Verlauf der ersten Staffel und auch bis in die zweite Hälfte der zweiten Staffel war Team Grün immer sehr stark.
Ja.
Und mit diesem Finden der Drachensamen, dieser neuen Drachenreiter, hat Team Schwarz einiges aufgeholt.
Atombomben gefunden.
Genau.
Quasi, ja. Ich meine, ist es hier, diese Metapher wird ja immer wieder gezogen in House of the Dragon, dass
jetzt
die Drachen quasi Atombomben sind.
Werden sie den Schildwall sprengen und nach Arrakeen auf den Feuerwürmern reiten.
Genau. Ich weiß nicht, warum du jetzt Dune noch hier reingepackt hast, aber ich find's stark.
Weil er hat ja auch Atombomben gefunden.
Ja, das stimmt. Ja. So, genau. Und wir haben ja bereits gesagt, in Staffel 2 zeichnete sich eigentlich eine sehr wichtige Schlacht im Tanz der Drachen ab, nämlich die Schlacht in der Gurgel.
Endlich eine Wasserschlacht.
Eine Wasserschlacht.
Eine Seeschlacht.
Ja. Die Gurgel ist ja eine Meerenge, die die beiden wichtigen Inseln vor Königsmund, also Drachenstein und Driftmark, vom Westeroschen Festland trennt. Und ja, also diese Meerenge, die Gurgel, verbindet quasi die Schwarzwasserbucht direkt mit der Meerenge. Ich habe das jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ja. Also die Gurgel verbindet die Schwarzwasserbucht vor Königsmund mit der Meerenge. So, also quasi dem Stück Wasser, das zwischen Westeros und Essos liegt. Und die Inseln, das ist ja auch spannend, die Inseln sind in schwarzer Hand, also auf Drachenstein, das ist ja der Sitz von Rhaenyra, und auf Driftmark, das ist ja der alte Sitz von Haus Velaryon. Und
der die größte Flotte hat in Westeros, auch wichtig.
Absolut, genau, diese gesamte Flotte ist mächtig. Und die blockiert die Gurgel, was ja für Königsmund und Team Grün in Königsmund ja ein erhebliches Problem ist. Wir sehen ja auch, dass das Volk hungert in Königsmund. Und deswegen ist es ja auch so ein krasser Akt, ein propagandistischer Akt, als Rhaenyra eine Essenslieferung nach Königsmund schickt. Das ist ja auch sehr spannend.
Da hatte der Lieferandofahrer einiges zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und der Plan von Team Grün ist ja, so in der Serie ist das auch anders als im Buch. Wie war das nochmal?
Ja, also, ja, genau. In der Serie, also in dem Buch ist es so, dass Sir Otto die Hilfe sucht der Triarchie.
Ja.
Und in Büchern ist er komplett dagegen, aber da entscheiden das dann.
Ja, andersrum. Im Buch ist er doch dafür und in der Serie ist er dagegen.
Genau, das wollte ich sagen. Ja,
nicht schlimm. Aber genau, ist jetzt verwirrend für alle. Ist aber
die Grünen wollen auf jeden Fall sich mit der Triarchie verbünden.
Genau, und die Triarchie, das sind die freien Städte Myr, Lys und Tyrosch auf Essos. Die sind ja auch immer noch sauer auf Team Schwarz, allen voran auf die Seeschlange und auf Daemon Targaryen. Die hatten ja diesen Kampf, diese Reibereien, die auch relativ lange gingen, auf den Trittstein.
So Untertreibung, das ist ja die Reibereien.
Ja, wie brutal da teilweise Soldaten sterben. Ja. Aber ja, die sind ja im Süden von Westeros, diese Trittsteine, und verbinden auch Westeros mit Essos theoretisch so ein bisschen.
Ja.
Und Ser, also in der Serie ist es ja dann Tyrion Lannister, der mit Sharakuloha auf Essos verhandelt.
Ich hasse diese Szene so, es tut mir leid. Ich finde das so scheiße.
Wo die so im
wresteln. Ich habe die Serie noch mal für meine Traileranalyse, die zweite Staffel, noch mal durchgeguckt. Und ich hatte schon vergessen, was passiert ist. Und jetzt in der Zwischenzeit hatte ich es wieder vergessen. Und dann wurde ich jetzt wieder erinnert. Und es tut jedes Mal aufs Neue weh.
Dass
Screentime für so eine Scheiße geopfert wurde.
Ja, das stimmt allerdings. Aber ich mag das in Ansätzen. Ich mochte das, als wir dann da so die Totalen sehen, diese Establishing-Shots in Essos da.
Ja, ja, genau. Punkt.
Und dann,
die zwei Sekunden.
Ja, wie albern das dann teilweise wird, fand ich auch stellenweise nervig. Ja, genau. Tyrion Lannister ist ja
I wanted to fuck my wives. Das
ist so dumm. Anderes Thema. Was ist Tyrion Lannister? Das haben wir auch in der zweiten Staffel oft diskutiert, ob er jetzt Meister der Münze ist und Meister der Schiffe wurde, off-cam. Oder ob er
der Wife-Fucker.
Oder ob er das nur behauptet, aber der verhandelt da und will eigentlich der Triarchie exklusive Handelsrechte geben und sogar die Trittsteine komplett abtreten an die. Was natürlich ziemlich krass ist. Und ja, so. Zwischenzeitlich wird dann auch, sagt Aegon II., dass er keine herumeiernde Hand braucht, sondern eine kriegerische Hand. Und deswegen Sir Criston Kraut, den Königsmacher, den Lordkommandanten der Königsgarde, zur Hand ernennt.
Unsere Lieblingsfigur in der
Serie. Unsere Lieblingsfigur. So, Da sind wir gerade und ja, dementsprechend zeichnet sich halt wirklich die Schlacht in der Gurgel ab, die wir ja auch hier in dem Trailer sehen dürfen. Es heißt, dass, ich meine, die Triarchie, die agiert ja extrem langsam und diese Verhandlungen dauern ja lange, aber jetzt ist es endlich soweit. 90 Kriegsschiffe der Triarchie segeln Richtung Gurgel und wir erinnern uns, dort sind halt auch immer noch Prinz Aegon und Prinz Viserys unterwegs, die jüngsten Söhne von Rhaenyra auf der Gay Abandon.
Ja.
Fröhliche Hingabe, so. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Teaser-Trailer rein. Ich habe das immer wieder verbunden mit den verschiedenen Figuren, die so Dinge sagen.
Ja.
Die bedeutungsschwanger sind.
Hau rein.
Ja, Daemon spricht im Voice-Over, du hast jetzt Macht, wie sie vor dir kein Mensch besaß. Dein Reich wird unbezwingbar sein, Rhaenyra. Und unsere Kinder werden es auf ewig und einen Tag regieren. Das ist so ein schönes, wir gehen hier so ein bisschen ins Mathematikstudium rein.
Based.
Wir gehen hier so ein bisschen ins Mathematikstudium rein.
Achso, du meinst auf ewig und einen Tag.
Auf ewig und einen Tag. Man kann ja mit
Tausend und eine Nacht.
Man kann ja mit Ewigkeiten rechnen. Und auf zwei Ewigkeiten mit einer Ewigkeit addieren und so weiter und so fort. Das ist ja lustig, so theoretische Mathematik. Aber ich bin der letzte Mensch, der darüber sprechen sollte. Wir sehen in den Bildern Rhaenyra, sorry, dass ich diesen weirden Exkurs gemacht habe. Rhaenyra reitet auf ihrem Drachen Syntax oder Syrax.
Bitte nicht wieder mit dem anfangen.
Okay. Syrax reitet mit ihr, nee, andersrum. Rhaenyra reitet auf Syrax.
Ah, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
Wieso?
Wer reitet auf wem? Wer steuert wen?
Ist nicht relativ offensichtlich, dass. Ach so, ja. So eine philosophische Frage meinst du. Ja. Rhaenyra reitet auf Syrax vor Drachenstein. Das ist relativ offensichtlich. Warum reitet sie da? Fliegt sie da herum?
Weil das ihr Sitz
ist. Ja. Wisst man euch so hundertprozentig. Aber vielleicht verlässt sie gerade Drachenstein, das mal so vorweg.
Ja, sein. Uns wird ja quasi versprochen, dass Action hier geboten wird. Deshalb muss sie mal Drachenstein verlassen.
Ja, dann sehen wir Rhaenyra in Drachenstein einfach so ein bisschen nachdenklich da so umher spazieren. Und dann sehen wir Rhaenyra erst mit Daemon und dann sehen wir sie auch mit ihrem ältesten Zögling Jace.
Und ihrem Thronfolger. Ist ja auch wichtig.
Absolut, Prinz Jace.
Ja.
Ja. Ja, viel gibt's da nicht zu sagen, um ehrlich zu sein.
Nee, die sind auf Drachenstein und jetzt geht's los. Also, das Einzige, was ich jetzt sagen würde, ich glaube, das passiert relativ am Anfang von der ersten Folge.
Ja. Ich glaube auch, das ist wirklich der Anfang der Staffel. So, und dann spricht auch schon Corlys, die Seeschlange, zu Daemon. Ihr braucht nur noch zu entscheiden, was ihr euch von diesem Krieg erwartet. Mhm. Wieder mal sprechen wir darüber, was ist Krieg? Was will man im Krieg? Das ist so eine Kritik von mir an der laufenden Serie House of the Dragon. Wir haben in den Büchern wirklich zwei extrem verfeindete Lager, zwei Königinnen auf ihre Weise. Wir haben Queen Consort also Queen Alicent.
Ja.
Und wir haben also die Mutter des Königs und wir haben halt Queen Rhaenyra, die so eigentlich so sehr, sehr, sehr gegeneinander agieren. Und diese Serie macht ja so ein bisschen so ein Fanfic-Thema draus. Wobei ich gehe gleich noch mal ein bisschen genauer ein, aber wir wollen ja eigentlich wirklich diesen Krieg und das nicht immer wieder. Also, das klingt ein bisschen. Also ich will in der Serie den Krieg, ne?
Nur um das. Ja, wir wollen das in unserer Fantasie ausleben, damit es in der Realität nicht passiert.
So nämlich, genau. Gut, dass du das gesagt hast.
Oder so.
Ja, ich möchte nicht, dass ich hier irgendwie out of context zitiert werde. Wir wollen diesen. Nein. Ja, wir sehen zwei Drachenreiter in der Gurgel.
Ja.
Also, das ist ziemlich sicher die Gurgel. Ich meine.
100%.
Ja.
Ja, also müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren.
Ja, ja. Die werden von Soldaten auf Schiffen angefeuert. Und da haben wir uns gefragt, welche Drachenreiter könnten das sein? Und auch das ist eigentlich ja relativ klar, würde ich behaupten.
Gerade wenn man sich auch das nochmal so im Zusammenspiel mit dem ersten Trailer oder mit dem ersten Teaser-Trailer anschaut.
Absolut.
Das sollten Jace auf Vermax und Baela auf Mondtänzerin sein.
Genau. Die beiden sind verheiratet.
Die beiden sind verlobt.
Verlobt.
Ja.
Die sind noch nicht verheiratet, die sind verlobt. So, ja. Da muss ich gerade auch einmal kurz überlegen.
Das heißt, Baela wäre die zukünftige Königin, wenn Rhaenyra sterben würde. So.
So. Und ja, dann sehen wir im nächsten Shot Rhaenyra und Daemon in Drachenstein bei Fackellicht. Und wenn man so ein bisschen, also die da so eine Treppe runtergehen. Und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, ist das auch ziemlich spannend. Rhaenyra trägt ein Schwert bei sich an der Hüfte.
Also ist ja nicht ganz unvernünftig, weil in der letzten Staffel haben ja die Cargills sich quasi vor ihren Augen selber zerfetzt.
Ja. Und also, das war dieser Typ, der rein gestealtht ist, um Rhaenyra zu killen.
Genau.
Aber dann von seinem eigenen Zwillingsbruder aufgehalten wurde.
Königsgarde versus Königinnengarde.
Genau.
Ja. Und sie wollte ja ein bisschen aktiver werden. Aber das ist ja auch schon ein großer Unterschied im Vergleich zum Buch, wo sie einfach das nicht macht.
So,
wo sie halt eher delegiert.
Ja, aber auch das ist ja ein Zeichen darauf, dass irgendwie Kriegszeiten sind. Und dann kommen wir schon zu dem Shot, in dem, also erstmal sieht man nur so ein Schemen, Alicent, die da irgendwie durch die Nacht geht mit einem Mann auf einem Pferd. Und dann sieht man auch wahrscheinlich irgendwie den Gegenschuss, also die andere Seite, andere Richtung,
ja.
Wie sie so einen verstohlenen Umhang trägt und auch stealthmäßig unterwegs ist. Ich meine, wir können das ja nochmal aufgreifen. Gerade in Staffel 2 gab es ja immer wieder, ich persönlich war extrem genervt von dieser Fanfic, muss ich ganz ehrlich sagen. Diesen ständigen Talk zwischen Rhaenyra und Alicent und vor allem Alicent, die ja jetzt auch, ich meine, im Buch, wobei das spoilere ich nicht, aber sie sagt ja Rhaenyra, dass sie die Tore des Roten Bergfrieds öffnen wird, wenn Rhaenyra kommt und quasi ihre Kinder opfern wird oder hergeben.
Ja, oder ihren Sohn opfern, ja.
Oder ja, zumindest so, um halt
diesen Konflikt zu beenden.
Ja. Genau. Und die beiden reden ja, machen ja immer wieder so geheime Absprachen.
Ja, Rhaenyra kam ja auch schon nach Königsmund, quasi in die Höhle des Löwen.
Ja, genau. Und es ist ja auch, ich sag's nochmal, ich hab's in den Folgenbesprechungen zur Staffel 2 oft gesagt, bleibt doch einfach beim verdammten Grundmaterial. Ich mag auch diesen, also es ist irgendwo vielleicht ein spannender Gedanke, aber es macht so viele Probleme auf, dieses,
ja.
Es ist alles nur ein Missverständnis und eigentlich lieben wir uns und vielleicht haben wir sogar romantische Spannungen zwischen uns und ich würde meine Kinder für dich aufgeben, Rhaenyra, obwohl ich in eigentlich immer als aufopferungsvolle Mutter dargestellt wurde, die alles für ihre Kinder machen würde, aber also das ist irgendwie alles, diese innere, narrative, logische Kohärenz wird hier einfach komplett aufgebrochen, ja. Zerrissen.
Ich, also in den Büchern ist es so, dass die sich einfach auf den Tod hassen, Punkt. Ja. Und da gibt es auch kein Middle Ground.
Ja.
Und hier, ich mag auch so diesen Grundgedanken, so dieses, ja, wir sind jetzt hier in was reingeraten, was wir nicht mehr stoppen können, aber lass uns mal drüber reden. Aber ich finde es halt, wie die das gemacht haben.
Ja.
Also der Gedanke ist gut,
ja.
Aber die Umsetzung ist halt nicht so gut.
Too much auch einfach.
Ja.
Ne?
Also alleine schon dieses, ja, wir machen jetzt hier Versteckspiel und ich komme nach Königsmund, du kommst nach Drachenstein. Das ist so auch so un-Game of Thronesig.
Ja, absolut. Ich bin da auch wirklich. Glaubst
du, für was hat man Raben und Spione und Botschafter?
Ja, aber ich bin da wirklich kein Fan von. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man sich auch mal vom Grundmaterial entfernt und Dinge hinzufügt.
Das war ja in der ersten Staffel schon. Also da waren ja auch einige Sachen, die waren richtig gut.
Da haben wir vieles gelobt,
ja.
Aber weil du auch bei dieser Grundidee der Geschichte bliebst, die ja auch aus einem bestimmten Grund so ist und organisch auch so gewachsen ist. Und du hast ja jetzt schon in Staffel 1 und 2 viele Momente, also in Staffel 1 weniger als in Staffel 2, aber du hast so viele Momente, die einfach auch rückblickend keinen Sinn ergeben. Mhm. Oder auch unnötig sind. Oder auch, keine Ahnung, Kristen Cole, der auf einer Feier jemanden erschlägt.
Und es passiert nichts.
Und nichts passiert. Das sind alles so Dinge, die einen abfacken. Oder Rhaenys, die dann bei der Coronation, bei der Königs, als Aegon zum König erkoren wird, da diesen
Moment aus dem Boden rausreißt
und dann den Drachen schreien lässt und oder zumindest Maelys einfach schreit und einfach abhaut und alles so frustrierende Momente narrativ.
Plus, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Dann wird ja Maelys umgebracht während der Schlacht von Kraenruhe. Dann wird der Kopf davon nach Königsmund reingebracht. Und dann ist die Bevölkerung plötzlich wieder so, das ist ein schlechtes Omen. Und noch so quasi so ein paar Wochen davor, ach ja, hier, mein Nachbar ist gestorben und meine Tochter. Aber nee, das ist ein schlechtes Omen.
Ja. Naja, genau. Ach so, ja, auch, dass sie dann auch da haben wir, ich gehe gerade wieder in die Wut aus den Folgenbesprechungen rein, als sie dann auch wo es dann so, oh, wir können doch keine Menschen opfern, und dann so, bupp, 2000 Menschen tot. Sehr, sehr lustig und albern alles, aber gut, gehen wir einfach mal weiter in dem Trailer. Alicent sagt ja auch, unter anderem zu Aegon, du wirst Dinge tun, vor denen dein Herz zurückgeschreckt hätte, bevor du auf den Thron kamst. Und wir sehen Stiefel, die blutige Fußabdrücke hinterlassen. So, ja. Jonas, was glaubst du? Wer
meine,
ist das? Wo sind wir hier?
Also meine Theorie ist, man sieht ja diese Füße, die sind schwarz gekleidet und die haben Absätze. Ich denk mal, das sollte Rhaenyra sein.
Ja.
Und ich glaube, dass sie auf den eisernen Thron zuschreitet, weil man oben rechts in der Ecke ganz kurz so diese zerflossenen Schwerter auf dem Boden sieht, die ja im Vergleich zu Game of Thrones ist der Thron ja noch ein bisschen größer.
Ja.
Das ist meine Fantheorie. Und natürlich auch so, da kann man so viel reininterpretieren, wie sie mit den blutigen Fußabdrücken auf ihren Thron zugeht. Das ist keine friedliche Übergabe der Macht, das ist ein kriegerischer Akt.
So ein bisschen dagegen spräche, finde ich, dass es wirklich so aussieht, als wäre es draußen. Da sieht es ja auch so aus, als jetzt geregnet oder so. Der Boden ist ja nass.
Ja, das sind die Tränen von Alicent.
Und oben rechts in der Unschärfe, also das könnte ja auch alles sein.
Ja. Nee, das sind Schwerter. Das sind zerflossene Schwerter. Und das, wenn du dich dran erinnerst, dieser, wir müssen mal so eine Analyse machen von den verschiedenen Bodenbeschaffenheiten in Gebäuden in House of the Dragon.
Ja.
Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass dieser Thronsaal,
ja,
ich glaube, der heißt Großer Saal, glaube ich, offiziell, dass der sehr große Bodenplatten hat.
Ja, okay. Aber sind die nicht auch eher, ich weiß es nicht. Also es kann natürlich sein, Rhaenyra vor dem eisernen Thron mit blutigen Stiefeln, das wäre natürlich ein sehr symbolträchtiges Bild. Könnte aber auch was anderes sein. Das ist ja nur so eine Vermutung jetzt hier reingebrochen. Ja. Und ich finde, es gäbe also, dass es so nass ist, das ist ja nicht nur so ein bisschen Raumbeschaffenheit und Feuchtigkeit. Ja,
es könnte Ketchup sein.
Ketchup, ja. Ja, da bist du jetzt, da, ja, okay. Dann sehen wir aber auch noch ein interessantes Bild, nachdem wir kurz ein paar Gesichtsaufnahmen von Alicent und Rhaenyra sehen. Wir sehen ein sehr symbolträchtiges Bild, nämlich einen brennenden Kamin und einen Schädel.
Ja, das Ding ist, bei dem Trailer wirkt es halt so, als ob dieser close Shot auf Rhaenyra quasi in der gleichen Szene spielt.
Ja.
Aber wenn man das jetzt so auseinander nimmt, dann ist das wahrscheinlich brennende Schädel eine andere Einstellung.
Wessen Schädel ist das? Warum brennt da ein Schädel?
Gar keine Ahnung. Meine einzige Theorie dazu war einfach, es ist mal wieder eine Vision.
Eine Vision.
Ein Drachentraum?
Ich hätte noch eine andere Idee, das wäre aber sehr, sehr, sehr spoilery.
Ja.
Aber da werden wir vielleicht gleich noch so, wenn man so ein bisschen mitdenkt, kann man sich vielleicht das denken, aber ohne sich zu spoilern, vielleicht auch so eine Vermutung aufstellen. Aber es könnte ja auch theoretisch auch sowas, es ist auch so ein sehr Symbol, also so ein sehr starkes Bild, es könnte ja auch eine Vision oder sowas sein.
Genau, das hatte ich ja gerade gesagt.
Achso, sorry, tut mir leid. Entschuldigung. Ja.
Genau, oder so was wie ein Drachentraum, einfach so irgendwas, was auf das Schicksal einer Figur hinweist. Weil das ist auch so, es ist ein bisschen. Wobei, ja, es passieren schon abgefahrene Scheiße. Ja, es ist vielleicht auch nicht ganz drüber.
Aber Jonas, vielleicht ist es auch ein Drachentraum.
Ja. Oder es könnte eine Vision sein.
Ja, absolut. Gehen wir weiter. Wir sehen tatsächlich, und da kommen wir zu dem Thema Schlachten und jemand, der so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Sams Bruder Dickon Tarly.
Tatsächlich schon, ja. An den muss ich auch immer denken.
Der weißt du, nämlich, so weißt Stiernacken.
Der sieht aus wie ein Chad.
Der sieht aus wie ein Chad, ja. Wie so ein Quarterback.
Ja.
Ja. Aber.
Der Prom-King.
Ja. Und wir sind sogar.
Es ist tatsächlich eigentlich so auch ein Prom-King.
Ja, definitiv. Wir sind ja auch theoretisch geografisch gar nicht so weit weg von einem Dickon Tarly, nur halt zeitlich sehr weit weg.
Genau.
Wobei das ja auch eine lustige Fantheorie war. Ist Ormund Hightower in Wahrheit Dickon Tarly?
Und ist das auch nicht so, dass theoretisch er so in dem Dunstkreis auch Tarlys abgeschlachtet hat?
Ja. Ja. Also, wir sehen einen Mann, der, also wir sehen ganz, ganz viele grüne Banner natürlich und ganz viele brennende, nicht brennende, aber Türme mit einem Leuchtfeuer obendrauf und das ist natürlich klar, wessen Wappen das ist. Das ist Haus Hohenturm und das ist ein gewisser Ormund.
Ja, ich find's cool, wenn wir so von unserem Skeptizismus-Level einfach noch mal so richtig viel drauflegen und noch mal so analysieren, ist das wirklich Haus Hohenturm? Könnte es nicht vielleicht ein anderes Haus sein?
Welches?
Das weiß ich nicht. Ich bin noch nicht so tief hinabgestiegen.
Ist das Wappen von Haus Weitwind nicht auch ein Turm? Ich guck mal. Nee, das ist ein Schiff. Never mind. Ja gut, die haben halt diesen brennenden Leuchtturm mit dem, ja, mit dem Licht oben drauf, ja.
Aber vielleicht ist es ja auch ein Haus von Eiseninseln, weil es ist ja ein Leuchtturm. Da kommt der Filmschwurbler wieder in mir raus.
Ich will das jetzt mal googeln. Welches Haus hat noch einen? Es war Haus
Grafton. Und Haus Frey hat natürlich die Zwillinge, ne?
Ach so, ja, natürlich. Aber das ist ja was, also das ist ja was anderes. Aber Haus Grafton hat auch einen.
Und es brennt.
Haus Grafton of Galtown hat auch einen brennenden Turm. Der ist sehr ähnlich. Okay,
Jonas. Vielleicht sehen wir das auf der Spur. Vielleicht ist das so eine komplett neue.
Warum hast du uns hier so derailed? Wir bleiben dabei. Es ist auf jeden Fall Ormund Hohenturm.
Vielleicht.
Das ist eine völlig neue Figur, theoretisch. Also die kam bisher noch nicht vor in den ersten zwei Staffeln. Das ist nicht der Bruder von Sir Otto, wie man denken könnte, sondern der Neffe.
Ja.
Und, denn ja, es gab ja eigentlich den Bruder von Sir Otto, der Lord des Hauses Hohenturm ist, der verstirbt. Und dann ist er jetzt aktuell. Also wir sehen hier wirklich den Lord des Hauses Hohenturm.
Einen der mächtigsten Lord in den Sieben Königslanden. Und einen der reichsten. Und es ist ja auch so ein bisschen so ein Wissenszentrum von, ja, Westeros, weil ja auch die Citadel dort ansässig ist. Ja. Und ja, das ist schon, mit dem Haus muss man rechnen, auch wenn es zum Beispiel in Game of Thrones so gar keine Rolle gespielt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, wo sind die da, Jonas? Wo geht's hin? Wo
ja, die geht's sind, her? Die sind in der Weite, die sind auf der Reise Richtung Flusslande, weil was wir mitbekommen haben oder gelernt haben aus der zweiten Staffel ist, der Schlüssel zum Krieg sind die Flusslande und der Schlüssel zu den Flusslanden ist Hachenhall. Alle Leute wollen dahin.
Also es ist ja auch so, dass hier Sir Criston Cole erobert ja die paar kleinen Orte da nördlich von Königsmund, weil er ja von Königsmund aus Richtung.
Der macht diesen Schlenker.
Diesen Schlenker, weil er ja Richtung Harrenhall auch marschiert mit seinen Truppen und auch unter anderem Alicents Bruder, Sir Gawain Hightower oder auf Deutsch Gawain Hohenturm. Ja. Gawain ist auch so ein dummer Name, finde ich. Gawain.
Ja, im Vergleich zu Gawain schon.
Ja, irgendwo da draußen hört uns gerade ein Gawain zu und ist total traurig. Es tut mir leid, Gawain.
Ich fand's krass. Wir haben vor kurzem mal einen Aragorn kennengelernt.
Das war sehr krass.
Habe ich mich geehrt gefühlt.
Auf jeden Fall. Genau, die sind ja auch Richtung Harrenhall unterwegs und dann wird es wahrscheinlich so eine Schere geben, weil ja, also da sind ja auch Hightower-Truppen unterwegs, von Königsmund aus Richtung,
ja,
Harrenhall, aber halt auch aus Oldtown, wo halt Hightower herkommt.
Und von oben noch Lannister und Stark. Und Flusslande. Also ist alles so.
In der Geschichte von Eis und Feuer ist die Flusslande ist wirklich.
Da will man nicht wohnen.
Da will man nicht wohnen.
Auch bei Game of Thrones wird es einfach so komplett verwüstet. Auf jeden Überall Fall. Mord und Totschlag.
Auf jeden Fall, die Flusslande sind.
Da hinziehen, bitte.
Ja. So, genau, was glaubst du? Also, ich will nur mal sagen, ja, wir haben gestern schon mal kurz drüber gesprochen und eigentlich sind wir relativ einer Meinung, glaube ich, dass es sehr wahrscheinlich so Richtung Stolperstadt geht.
Stolperstadt wird auch schon in der zweiten Staffel mehrfach erwähnt.
Ja.
Und da passieren wichtige Dinge.
Da will doch auch Hugo Hammer hinziehen, ne?
Ursprünglich, ja. Und dann, ja, denkt er sich so, nö, jetzt bin ich Drachenreiter.
Absolut.
Ja.
Nee, lebt da nicht irgendwie. Das ist ja auch neu in der Serie. Ich muss auch Staffel 2 noch mal gucken, muss ich dazu sagen. Aber, ja, lebt da nicht irgendwie die Schwester von.
Ja, stimmt.
Ja, ja. In Stolperstadt. Und, ja, wer so ein bisschen die Bücher kennt, weiß auch, der wird's nicht so gut gehen in Zukunft.
Ich will jetzt keine Prediction hier machen, dass das wieder so enttäuschen wird. Aber Stolperstadt wird crazy.
Stolperstadt wird crazy. Gehen wir weiter im Trailer, denn der wird auch crazy. Wir sehen dann, wir hören Ormund, der spricht, der sagt, die Targaryen sind ein barbarisches Geschlecht. Wir handeln mit dem geheiligten Vorsatz, den rechtmäßigen König wieder einzusetzen.
Ja.
Was heißt das, Jonas?
Das ist eine gute Frage. Ist er jetzt doch nicht Team Grün oder Team Schwarz?
Da müssen wir gespannt sein. Oder meint er doch Aegon, aber der ist ja eigentlich auch ein Targaryen.
Ja, aber vielleicht ist es bei ihm noch so, ja, so diese Hälfte Hohenturm, die gleicht das aus.
Das kann sein. Aber ja, also gerade die Hohenturm sind ja eigentlich immer auch traditionell mit den Targaryen verbunden oder verbündet vielmehr. Das war ja auch bei Aegon dem Ersten damals so, dass sie sich sehr schnell auf Seite von diesem neuen valyrischen Haus aus dem Osten irgendwie direkt schnell verbündet haben. Ich meine, Aegon der Erste wurde ja auch in Alsace gekrönt und so. Das ist ja auch eine riesenlange Geschichte. Das wird ja auch alles sicherlich noch ausgeführt werden in dem Film, der da kommen wird, zu Aegon dem Eroberer.
Ich bin sowas von dabei.
Ich bin da sehr gespannt drauf. Vor allem, also ich glaube, denen ist ja auch immer wichtig, so nicht nur irgendwie die Buchleser abzuholen, sondern auch immer sich zu fragen, wo können wir Verbindungen zu den Serien herstellen? Und ja. Ich glaube, die Hohenturms werden auch in dem Film eine größere Rolle spielen, sicherlich.
Und das ist auch die eine Sache, die ich halt so ein bisschen immer schade fand an Game of Thrones oder House of the Dragon oder Night of the Seven Kingdoms. Diese Serien sind eigentlich für eine große Leinwand gemacht. Das ist Bombast. Das ist so Hollywood-AAA-Produktion eigentlich.
Ja.
Eigentlich muss man die im Kino gucken. Deshalb freue ich mich, dass es halt diesen Kinofilm geben
Vielleicht
soll.
Vielleicht bringt David Zaslav den Film ja nur für Handys raus.
9:16.
9:16, ja. Vertikal, ja. Absolut. Ich freue mich auf meinem iPod Touch den Film zu
sehen. Nee, im Kino, das ist dann quasi einfach nur die Leinwand und da ist ein QR-Code und dann kannst du den auf deinem Handy angucken.
Und dann sitzt man da gemeinsam.
Ja. Aber du guckst in die auf deinem Handy aber hochkant an.
Oh, das ist die Zukunft des Kinos. Oh.
Ja.
Das macht mich happy.
Das ist einfach ein großer QR-Code.
Ja. Aber man, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja so eine Sache, wir haben da schon mal in irgendeinem Video drüber gesprochen. Gerade bei in der Welt von Eis und Feuer ist es ja oft so, dass man davon ausgeht, ja, Haus XY ist traditionell so und so, also müssen auch alle Mitglieder des Hauses so und so sein. Und natürlich arbeitet auch George R. R. Martin immer so ein bisschen mit diesen archetypischen Häusern über die Jahrtausende hinweg. Aber auch da wird das ja immer wieder aufgebröselt, weil Menschen ja immer noch Individuen sind und auch mal entgegen der traditionellen Linie ihres Hauses irgendwie agieren können.
Ja.
Und so. Aber
ich meine, das gibt ja, ein gutes Beispiel ist ja sowas in der Weite. Es gibt das Apfelhaus, die Fossaways.
Ja.
Und da wurde das ja quasi auch so im Kleinen aufgeweicht. Ja. Und die haben sich ja aufgesplittet.
Und wo du das sagst, hier ist ja also dieses gegen die Targaryen, das erinnert mich ja auch so ein bisschen an Sir, oh Gott, vielleicht fällt mir der Name nicht ein, von dem grünen Apfel Fossaway. Raymond Fossaway, genau. Der ja auch.
Stefan und Raymond, ja.
Genau. Raymond Fossaway, der ja auch so ähnlich, so einen ähnlichen.
Achso, ja, der sehr, sehr, sehr gegen die Targaryens hatet, ja.
Sagt ja auch der incestuöse Fremdlinge oder irgendwie sowas auf Deutsch. Staffel 2 endet ja auch damit, dass Larys Kraft und Aegon der Zweite abhauen aus Königsmund. Vielleicht geht es ja auch darum, halt nicht Aemond auf dem Thron zu akzeptieren, der ja auch gerade in der Serie immer wilder wird.
Auf jeden Fall. Der ist nicht so der die Person, die so. Oh Gott. Wie heißt das Wort, Alper?
Besonnen agiert.
Ja, danke.
Ja. Dann sehen wir einen sehr interessanten Shot, eine Totale bei Harrenhal, würden wir mal vermuten. Wir sehen nämlich ganz sicher Caraxes, das ist Daemons Drache und wahrscheinlich auch Daemon obendrauf. Vor Tully-Soldaten, die treffen nämlich auf eine ganz besondere Armee aus dem Norden.
Die Winterwölfe kommen. Die Winter. Das ist ein bisschen leer.
Ja, aber also die sind ja auch extrem cool. Diese, für alle, die, ich meine, ich habe gerade eben noch darüber gesprochen, über diese Verbindungen zwischen den Serien. Ich meine, House Stark, damit verbindet man ja Game of Thrones sehr stark und natürlich, ist, ist auch in dieser Serie gibt es eine Armee aus dem Norden, die eine Rolle spielt. Hier sehen wir sie, die Winterwölfe. Die sind ja auch schon am Ende der letzten Staffel über die Zwillinge marschiert. Und mal gucken, ob hier eine sehr illustre Figur vorkommt namens Roddy die Ruine. Das ist so quasi der Anführer der Winterwölfe. Und das ist so, der wird so in Feuer und Blut in so zwei Absätzen, so 40 Seiten entfernt voneinander erwähnt.
Ja, und das ist der krasseste Badass überhaupt. Und
ich habe, also das ist wirklich, als ich das erste Mal von dem gelesen habe, habe ich direkt gedacht, boah, ist der Typ geil.
Ja.
Roddy die Ruine. Ist gar kein Stark, sondern aus dem illustren Hause Dustin, über das auch nicht so viel bekannt ist.
Warum haben die das nicht übersetzt so mit Daniel?
Staub.
Achso, scheiße. Staublin?
Wie kommst du denn auf Daniel?
Weil Dustin ist halt so ein amerikanischer Vorname. Und dann habe ich halt so einen
irgendeinen
beliebten deutschen Namen.
Dustin ist dann oft
Staublin. Ach, die sind so dumm.
Dustin ist mittlerweile auch ein deutscher Vorname. Nee, aber, und Rod. Rod ist doch ein. Was ist ein
Stab.
Ein Stab.
Eisenstange.
Ja. Stab Richard Staubin hätte er auch heißen können. Roderick Dustin.
Sein Spitzname ist Stabi Staublin.
Respektier Roddy die Ruine. Geiler Typ. Ja, Jonas, wo sind wir hier? Warum treffen die sich?
Genau, das sind in dem Flussland. Ich meine, da läuft ja alles zusammen, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und die wurden ja losgeschickt von Kriegern Stark. Das haben die ja am Anfang der zweiten Staffel so ausgemacht, dass er erstmal so diese 2000 Winterwölfe in den Süden schickt.
Jace war ja bei ihm,
genau.
Und zwar längere Zeit. Und ja, da wurde ja auch viel gemunkelt, ob Kriegern und Jace nicht sogar irgendwie eine Liebesbeziehung, so ein Verhältnis miteinander haben. Das steckt ja auch tatsächlich so ein bisschen im Grundmaterial. Aber ja.
Ja, genau, aber die treffen sich da und dann geht's los mit Action. Also was ich da auch, ich bin mir nicht so 100% sicher, aber ich meine zu erahnen, dass da irgendwelche Leichen auf dem Boden liegen und dass da schon eine Schlacht stattgefunden hat.
Ja.
Und dass die Starks vielleicht jetzt da gerade, also nicht die Starks, aber halt die Winterwölfe, dass die gerade da am Ende der Schlacht oder so als Verstärkung kommen oder so. Weil ich in dem vorherigen Shot hat ja auch Daemon ziemlich viel Blut im Gesicht.
Fischfutter,
maybe, ja.
Ist so eine Schlacht vom Drachentanz, der ja recht brutal ist. Hat den offiziellen Namen Schlacht am Seeufer, meine ich.
Ja, aber Fischfutter klingt besser.
Irgendwie so.
Wie
war denn das auf Englisch? Battle of the Lakeside Shore oder irgendwie sowas, ne?
Also das mit der.
Battle of the Lakeshore? Sideshore?
Ja, das kann sein.
Jersey Shore. Battle of Jersey Shore.
Battle of Jersey Shore.
Ja, so heißt das.
Also ich fand es noch so okay, dass man hier diese Schlacht bei den brennenden Mühlen, dass man die so ein bisschen geskippt hat, weil das auch cool aussah. Aber wenn die das Fischfutter skippen, dann bin ich richtig wütend.
Auf jeden Fall, dann werde ich auch
Das hatten wir schon gesagt, es wird schwierig, das alles unterzubringen. Es passieren so viele krasse Schlachten da. Und ich will nicht dieses, die haben jetzt das Budget, will nicht dieses Tyrion Lannister, oh, jetzt bin ich bewusstlos und verpasse die Schlacht.
Ja. Wir sehen dann auch Daemon, ne, der Blut überströmt ist. Und ganz offensichtlich ist es ja auch dieselbe Szene.
Ja.
Da müssen wir noch abwarten. Aber vielleicht trifft er da auf Roddy die Ruine.
Ja.
Roddy die Ruine ist ja auch gecastet. Das ist ja,
ja.
Kommen wir gleich zu.
Und ich glaube, so, ich fühle mich da so rein, wenn die sich so die Hand geben, ich glaube, Roddy die Ruine ist so ein Typ, der drückt so fest zu, dass selbst Daemon so kurz so,
Das ist eine sehr starke Fantheorie, die mag ich. So, im nächsten Shot sehen wir auch schon Ormond, der eine Rede hält.
Mit seinem coolen, valyrischen Schwert.
Ja, wo ist er da? Wahrscheinlich in
Umsicht.
Ach stimmt, die haben ja ein valyrisches Schwert. Ja.
Also ich würde mal sagen, also entweder halt Königsmund, aber ich glaube eher Stolperstadt.
Stolperstadt würde ich auch. Also Königsmund fände ich wild. Das, ja, eher Stolperstadt.
Oder vielleicht ist er in Winterfell.
Man weiß nicht, was Ryan Condell und Sarah Hess so machen.
Ich bin
von nichts mehr überrascht.
Vielleicht ist er auch in Ashai.
Ja, wer weiß, das wäre geil. Dann sehen wir, vielleicht macht er auch mal Urlaub und geht irgendwie auf die Sommerinseln oder sowas.
Stimmt,
Für eine kurze Woche.
Ja.
Dann sehen wir Aegon, den Älteren, den schwer Verletzten, der wirklich
Geht's nicht gut.
Da sieht man das, was dieser Kampf mit Rhaenys mit ihm so angerichtet hat. Und dann sehen wir auch schon tatsächlich Aemon auf dem Thron mit dem Schwert Schwarzfeuer mit grünen Targaryen-Bannern im Hintergrund. Also ich glaube, dass es grün ist. Also es ist sehr, sehr, sehr im Dunkeln. Das könnte auch schwarz-rot sein. Aber ich will jetzt nicht diese Kleiddiskussion aufmachen. Aber ich erkenne, dass das grün ist.
Ja, schon.
Ja. Und
Der Shot war schon in dem letzten Trailer und war auch nicht erkennbar.
Ja. Aber es ist Aemon, der wirklich mit der Herrschaftsinsigne schlechthin, nämlich, also nicht der Krone, aber dem Schwert Schwarzfeuer.
Auf dem Thron.
Eisernen Thron.
Es fehlt nur noch die Krone, dann wäre es perfekt.
Absolut. Und wir sehen, dass Aemon regiert, während sein Bruder regeneriert. Und wir hören, Aegon sagt ja auch zu Laris. Nicht Jace. Ich finde tatsächlich, ne, wenn man sich den Shot mal anguckt, der da gleich kommt, in dem Aegon zu Laris Kraft spricht, hab nie gesehen, dass Laris Kraft so eine gewisse Ähnlichkeit zu Jace hat. So im Profil.
Ja, stimmt, so in dieser einen Einstellung, so von rechts hinten auf sein Seitenprofil.
Ja. Und guck mal, ganz.
Und weißt du was? Was das Traurige ist, wo du schon von Condell und Hess sprichst, so ganz unmöglich wäre das auch nicht.
Ja, stimmt. Und ganz im Hintergrund sieht man so ein paar Schwerter am Boden, Jonas, die verschmolzen.
Dann sind die auch. Die haben jetzt einfach ein bisschen hier noch. Die wollten das natürlicher gestalten, da sind noch Bäume drin.
Ja, okay. Genau.
Okay.
Kleiner Scherz
nochmal. Oder sie reisen in der Zeit zurück, als es den Thronzahl noch nicht gab und sind dann da.
Ja.
Und weißt du was? Das ist auch. Es gibt so eine einprozentige Chance, dass das so ist.
Ja, das stimmt. Da haben die auf jeden Fall im Writers Room drüber nachgedacht.
Ja.
Aegon sagt zu ihm: Ich töte meinen Bruder, oder sterbe bei dem Versuch.
Ja, also ja. Ich weiß nicht, was du dazu denkst, aber
sehr viel.
Ich meine, in der zweiten Staffel war ja so das Ding, dass die aus Königsmund raus wollen, einfach weil er auch Angst hat vor seinem Bruder. Mhm. Und ich bin schon gespannt, wie sie diese, also quasi diesen Switch von dieser Motivation jetzt erklären wollen, dass er plötzlich seinen Bruder töten will oder bei dem Versuch sterben will.
Also das ist auch wirklich sehr anders als
ich meine. Oder? Das ist auch im Bereich des Möglichen. Vielleicht meint er ja seinen neuen Bruder, der jetzt ja, Daeron Targaryen.
Ja. Ja. Ach so, ich ja. Ich meine, es ist im Buch schon anders. Da gibt's ja auch diesen Aspekt, dass er seinem Bruder sogar eine Statue bauen möchte. Und da ist es ja eher so, dass er seinen Bruder immer geliebt hat.
Ja,
und so.
Sehr close, ja.
Die waren sehr close. Hier ist es wirklich anders. Aemond ist der, der nach der Krone trachtet, sich auf den Thron setzt und machthungrig ist. Und selber, da gibt es ja auch so, ich erinnere mich an eine Szene aus Staffel 2, da sagt er das ja auch irgendwie ganz offen raus, dass er auf dem Thron sitzen möchte und so.
Ja.
Und ja, das ist, wie gesagt, im Buch ganz anders. Ich finde es so ein bisschen. Ich bin gespannt, wie sie es erzählen wollen.
Ja, das ist alles, woran es ankommt. Also, ich bin skeptisch, aber ich lasse mich überzeugen.
Man muss auch dazu sagen, in den Büchern ist es wirklich Grauzone gegen Grauzone. So, Team Grün und Team Schwarz haben beide unglaublich viel auf dem Kerbholz und sehr, sehr viele Leichen im Keller und auch im Wohnzimmer und auch in der Küche und im Schlafzimmer und im Vorgarten.
Und in der Hand.
Und in der und auf der Schulter. Die Serie ist schon so ein bisschen Team Schwarz. Wir haben 100%. Wir haben da sehr, sehr oft drüber gesprochen.
Das war ja schon in der ersten Staffel, obwohl wir die lieben, da war es schon so wirklich so 95% schwarz, 5% grün.
Die sind so ein bisschen in der Motivation, ach, wir brauchen eine Team Daenerys, wir brauchen so eine weitere, Rhaenyra ist so ein bisschen in den Fußstapfen von Daenerys, wir brauchen da so eine starke Anführerin, die wir als Hauptfigur identifizieren können. Finde ich scheiße, finde ich wirklich doof, nervt mich. Und hier wird noch mehr Zwietracht zwischen den Grünen gesät. Ich finde es unnötig, ich hätte es tatsächlich irgendwie besser gefunden, wenn Aegon und Aemond zusammen agiert hätten. Man kann irgendwie, und das ist ja auch noch drin in den Büchern, dass wie hat sich Aegon bei dem Kampf über Krähenruf, das ist auch wieder ein anderes Thema, aber ja, hier wird auf jeden Fall ein Keil zwischen die beiden getrieben, das ist klar.
Ja.
So, gehen wir weiter. Also wir sehen einen sehr closen Shot, wie ein Schwert gezogen wird, aber das ist relativ klar.
Ormund mit Umsicht.
Genau. Und dann sehen wir auch schon die Winterwölfe, die, sorry, nicht die Winterwölfe, Bullshit.
Die anderen.
Die anderen, die Hohenturmarmee, die da so die Faust streckt und jubelt. Wir sehen auch unter anderem, Criston Kraut im Vordergrund in der Unschärfe und wir sehen wahrscheinlich Gwaine oder Garvan.
Ja.
Und das heißt auch, wahrscheinlich ist der vordere Mann, man erkennt es nicht so hundertprozentig, wahrscheinlich ist es ein Lamm und jemand aus dem Haus Schurwert.
Ja.
Ja, die sind ja gemeinsam da Richtung Harrenhall unterwegs. Wahrscheinlich sind die hier noch.
Ja. Ich finde Schurwert wirklich das lämste Haus.
Nein. Findest du?
Also so.
Das lämste Haus?
Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, in welchem Haus ich in Westeros wäre, einfach so dem Coolness-Faktor. Für den Kundesfaktor, dann wäre Schurwert wirklich auf dem letzten Platz.
Wieso das denn? Ich finde,
das ist so idyllisch. Es ist ein fucking Lamm auf deinem Wappen.
Ein Vorort von Königsmund.
Ja, und so irgendeiner deiner Nachfahren ist Lollis Schurwert.
Ja, aber wenn eine Figur in der Geschichte von Eis und Feuer wirklich ein schlimmes Schicksal hatte, dann ist das Lollis Schurwert.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist das Haus nicht cool.
Also wenn jemand kein idyllisches Leben hatte, dann ist das Lollis Schurwert.
Ja, aber das heißt nicht jetzt, bloß weil sie kein schönes Leben hat, will ich jetzt nicht in ihrem Haus sein. Willst du nicht einen Drachen oder einen Wolf auf deinem Wappen haben? Willst du nicht so eine Geschichte haben, dass deine Vorfahren die Mauer erbaut haben?
Ich möchte einen gehäuteten Mann auf meinem Wappen haben.
Ja, oder sowas, ja.
So.
You do you.
Gut, gehen wir weiter. Wir sehen Aemond, der sagt, zieh dein Schwert. Und wir sehen ihn mit der Narbe und ohne die Augenklappe.
Sieht immer.
Einfach.
Ja, perfekt.
Sehr, sehr, sehr cool aus. Ja. Ich glaube, viele feiern das, ihn ohne die Augenklappe zu sehen.
Ja.
Und Jonas, was glaubst du, wo ist er da?
Also ich glaube, das ist Harrenhal, weil sein Ziel ist Harrenhal. Darum hat er die zweite Staffel hingearbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, es wurde ja schon seit der ersten Staffel etabliert, dass er und Daemon so ein Ding haben. Also quasi dass irgendwie so ein Kampf zwischen denen entbrennt wird, so wie in, bei Game of Thrones der Clegane Bowl.
Und sie sehen sich ein wenig ineinander und so.
Und ich meine, wenn du die Buchstaben in Aemons Namen umdrehst, dann ein bisschen umswitcht, dann ist es Daemon.
Den nur von hinten nach vorne packen und dann hast du tatsächlich den Namen. Ich finde tatsächlich, also ist auch spannend, ist es die Rüstung des Eroberers, die auch Aegon trug über Krenru? Kann es das sein? Ich bin mir nicht sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Könnte sein.
Ja.
Dann sehen wir im nächsten Shot einen, also was ja aber auch natürlich nochmal eine Herrschaftsinsignie wäre, Aegon, also die Rüstung von Aegon dem Ersten zu tragen, aber mal gucken. Wir sehen dann Criston Kraut, der in einem Wald sein Schwert zückt und jemanden killt. Wer ist das? Wen killt er? Wen könnte er killen?
Also mein Tipp ist, es ist ein Rando.
Ein Rando.
Was ist dein Tipp?
Sir Simon.
Sir Simon stirbt nicht, der ist zu cool.
Der ist zu cool. Aber keine Ahnung, es ist wirklich, also da muss man, also da, ich habe keine Ahnung, kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Und dann sehen wir Rhaenyra vor einem Feuer und dann blickt sie ins Feuer. Das ist nämlich das, was du eben meintest. Das ist das wahre Feuer, in das sie blickt in der einen Szene davor. Wir sehen ganz viele Sachen, die brennen und unter anderem eine grüne Targaryen-Flagge.
Die ist wirklich grün, ne?
Die ist definitiv grün.
Ja,
man kann sich ja jetzt, also das ist ja nicht mal ein Spoiler, aber man kann sich eigentlich durch diesen Trailer, wenn man den so ein bisschen aufmerksam guckt, kann man sich eigentlich jetzt ganz klar denken, wo sie ist, nämlich in Königsmund.
Ja, und ich mein, das war ja der Deal aus der letzten Staffel.
Absolut, und sie verbrennt da Sachen, also ne, da kann man sich sehr viel bei denken.
Ja.
Und dann spricht auch schon unser Favorite Sir Criston Kraut und sagt: Blickt gen Himmel, Verderben und Untergang umgeben uns. Vor dem Tod werden wir alle zu Tieren. Und wir sehen ihn mit einer Armee bei Harrenhal oder Götterauge, diesem See. Und wir sehen ihn dann auch kurz, wie er keine Rüstung trägt, aber ganz offensichtlich irgendwie Schlamm oder sowas im Gesicht hat. Also der ist wieder mal als Sad Boy unterwegs und ich glaube, wir brauchen nicht viel darüber zu verlieren.
Also ich finde, was sie mit ihm gemacht haben, auch, ich kann es verstehen, dass man ihnen irgendwie noch so eine menschliche Seite zeigen will, aber ich finde, das.
Die haben die Figur gebutschert,
ja,
bis zum geht nicht
mehr. Ja, das ist halt, als es zu dem Zeitpunkt kam, war der halt schon lost.
Ja, die haben den komplett gebutschert.
Vor allem in den Büchern ist das so ein krasser, so Hauruck-Typ, der so wirklich so voranprescht.
Ja.
Und hier ist es halt einfach ein Sad Boy.
Und weil er so gebutschert wurde, freue ich mich auf den. Nee, egal, sage ich jetzt nicht. man sieht, was sieht man als nächstes? Man sieht die Winterwölfe, habe ich mir aufgeschrieben. Wir suchen das gerade. Nee, erst sieht man einen Drachen bei Harrenhal. Das ist ganz offensichtlich Vega.
Groß.
Vaga, weil groß. Und wir haben ja eben schon vermutet, Aemon kommt zu Besuch nach Harrenhal. Punkt.
Ja.
So. Ist es sehr wahrscheinlich. Dann sieht man, habe ich mir aufgeschrieben, die Winterwölfe. Genau,
ja.
Das sieht man. So, lass uns über diesen Shot reden. Das ist natürlich ein krasser Shot mit Trommeln. Und wir haben im Vordergrund eine Figur, die ganz klar in der Schärfe ist. Und meiner Meinung nach ist das Roddy die Ruine.
Meiner Meinung nach ist das einfach irgendein Trommler.
Ein Trommler. Und deine, also der einzige Grund, warum du glaubst, also wir wissen ja schon, dass der Schauspieler von Roddy die Ruine Tommy Flanagan ist.
Ja, und ich finde, dass der nicht so ganz danach aussieht.
Und ich finde, dass das 1:1 wie Tommy Flanagan aussieht.
Das ist doch die perfekte Gelegenheit für eine neue Wette, Alper.
Lass uns wetten. Also
ein Mittagessen.
Ein Mittagessen, okay. Ein Mittagessen. Alles klar, machen wir gerne. Ne?
Okay.
Für alle Leute.
Bitte, alle Leute, schreibt es uns in die Kommentare, weil das Ding ist,
wir vergessen sowas.
Wir wetten sowas, dann vergessen wir es direkt wieder. Ja. Also, falls ihr das jetzt hört, speichert es euch ab, damit ich dann mein Mittagessen bekomme. Danke.
Warum sollte Roddy die Ruine nicht auch mal trommeln?
Der kann ja sein.
Das ist ja kein krasser Stark. Der ist ja Anführer der Winterwölfe.
Kann ja sein, aber ich finde, der sieht einfach nicht so danach aus.
Ich finde
Roddy die Ruine, der hat irgendwas anderes in der Hand. Der hat was Besseres zu tun, als zu trommeln.
Aber der wird ja nicht nur, das wird ja nicht die einzige Szene sein, in der er vorkommt.
Ja. Aber das ist halt.
Nee, aber ich finde das sogar noch umso cooler, wenn Roddy Dorina auch noch Teil dieser Armee ist und halt so ein Anführer ist, der.
Ja, klar, aber der ist dann irgendwo hinten und trägt einen Banner oder so.
Nein!
Oder der ist. Nee, der ist noch weiter vorne.
Ja, aber
und er wird von seinen Leuten so gehypt.
Aber auch wenn man sich das Gesicht von Tommy Flanagan anguckt und das, ich finde, das ist dasselbe Gesicht.
Das ist unser, was wir in der ersten Staffel hatten. Hatten sie Sex oder hatten sie keinen Sex?
Ja, aber da gab es ja keine hundertprozentig klare Antwort dann drauf, wobei die meisten auf meiner Seite sind. Und danach hatten wir auch nochmal eine Wette, die habe ich gewonnen.
Hä, welche?
Hast du es vergessen?
Ja, natürlich.
Du hast mir doch ein Mittagessen ausgegeben.
Keine Ahnung mehr.
Ich weiß aber auch nicht mehr tatsächlich, was der Gegenstand
der Wette war. Hast du mich verarscht?
Ich hab's aber auch tatsächlich vergessen. So, dann sehen wir einen Gwaine Hohenturm, der verzweifelt und schockiert ist.
Das ist Rotti die Ruine.
Ja. Ja, das Thema hatten wir ja schon. Der wirkt immer so als galanter, selbstbewusster, arroganter Typ, ist aber dann, als er den Krieg aus nächster Nähe betrachtet, ganz anders.
Man nennt ihn auch Gwalant.
Vielleicht sehen wir hier eine besondere Schlacht namens Schlachtertanz, wer weiß.
Der Schlachtertanz, Butcher's Ball.
Butcher's Ball, ja, genau. So, was passiert dann? Allison sagt irgendwann, hier ist es nicht mehr sicher.
Was wird das wohl bedeuten? Kannst du mir das entschlüsseln?
Die steht mit Helena und ja, man sieht auch den eisernen Thron und sie sagt, hier ist es nicht mehr sicher. Ja, Jonas, ja. Was bedeutet das?
Es ist nicht mehr sicher in Königsmund.
Genau.
Weil?
Haben wir jetzt auch schon.
Rhaenyra kommt.
Ausgeführt, ja. Und Rhaenyra kommt sowas von mit ihren Drachen, aber dann sehen wir auch Aemond mit blutiger Klinge in der Hand mit dem Schwert Schwarzfeuer. Vielleicht ist es auch das Blut von Sir Simon.
Hä, wer tötet jetzt Sir Simon? Warum willst du unbedingt, dass Sir Simon stirbt?
Ich liebe Sir Simon.
Ja,
aber der muss sterben.
Deshalb muss er sterben.
Der muss sterben. Es tut mir leid, aber er muss sterben.
Ja, ich finde nämlich bei Game of Thrones war das auch am Ende, also in den letzten zwei Staffeln, da sind halt so wenig coole Figuren gestorben, die so Fan-Favorites sind. Und das war ja eigentlich immer das Ding, was Game of Thrones so besonders gemacht hat. Deshalb ist meine Fan-Theorie, dass Sir Simon hier nicht sterben wird.
Sondern er Aemond umbringt. Yeah. Ja gut, aber wir sehen halt, dass wir hatten den Clegane Bowl in Game of Thrones und der Aemond Daemon Bowl muss halt auch noch passieren und der zeichnet sich hier natürlich ab.
Und das sollte Harrenhal sein. Allein wieder rumschleichen.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass das die Rüstung des Eroberers ist übrigens. Ja. Also es fehlt zwar dieser sehr markante Helm, an dem man das sofort erkennen würde.
Doch, das sieht sehr danach aus.
Ja, im Buch ist das ja alles nicht so. Da ist das ja, der Herr trägt da, glaube ich, eine eher goldene Rüstung. Ja,
und die haben keine Rüstung aus valyrischem Stahl.
Ja,
das wäre viel zu teuer.
Absolut. Und dann sehen wir Bogenschützen. Wir sehen einen sehr, sehr geilen Shot von Vega, wie Harrenhal nochmal geburnt wird.
Also ich finde, den Shot können die nochmal übernehmen für den Film über Aegons Eroberung.
Ja, einfach nochmal denselben Shot. Ja. Man weiß da ja nicht, Vega ist. Da müssen die den Drachen so ein bisschen einfärben und schwarz machen.
Ein bisschen größer, oder?
Und noch tatsächlich ein bisschen größer, ja. Den schwarzen Schrecken, oh Gott, den werden wir sehen.
The Black Dread.
Wir werden wirklich Aegon und seine Schwester, naja.
Stimmt.
Egal.
Das ist so.
Was da alles noch passieren wird.
Ja, das ist so.
Ui, cool. Alles in meiner Fantasie. Was? Wie sieht in deiner Fantasie Aegon der Erste aus?
Ich habe leider schon zu viele Fanarts gesehen von Henry Cavill als Aegon der Erste.
Du siehst Henry Cavill als Aegon den Ersten? Ich nicht.
Ich finde, der hat so diese Gesichtsstruktur, wie ich mir das vorstelle. Wobei.
Für mich sieht Aegon der Erste aus wie Christoph Maria Herbst mit Perücke.
Oh.
Nein, das war ein Scherz. Hä, was? Warum sagst du? Oh, das war ein Scherz. Oh, wie Steve Buscemi.
Nee, mit Stefan Raab.
Stefan Raab. Ja, ist ja quasi der Aegon der Erste der deutschen Fernsehunterhaltung.
Stimmt.
Ja. Wow. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir sehen Vega, der Harrenhal burnt, dann sehen wir Daemon, der in voller Rüstung gegen irgendwelche Hohenturmsoldaten kämpft. Allerdings nicht in Harrenhal, relativ sicher nicht in Harrenhal, das kann man ja erkennen.
Ich als Architekt habe das direkt erkannt.
Ja.
An den Bodenplatten. Das ist alles ein sehr heller Stein, es ist alles ganz, es sieht nicht nach Harrenhal aus.
Nee.
Und wir hatten, ganz ehrlich, wir hatten genug Dämon in Harrenhal.
Ja,
das war bitte ein Ende.
Nee, es sieht mehr so nach Hauptstadt aus, ne?
Es sieht nach Hauptstadt aus.
Tja, lassen wir das mal so im Raum stehen. Dann sehen wir Rhaenyra weinend vor einem Kopf, der aussieht, als wären da Brandwunden und Schlamm oder was auch immer.
Ja, also man sieht halt nur noch so verbrannt hat und sehr viel Schädel, Knochen.
Und ganz offensichtlich ist die Person nicht mehr am Leben. Und meinst du, das könnte der Schädel sein, der in dem Feuer ist?
Nee.
Nein?
Nee, da würde ich dagegen wetten.
Warum?
Weil ich glaube, dass es eine Vision ist.
Du glaubst, dass es eine Vision ist?
Ja.
Okay, aber vielleicht ist es ja das. Aber ich meine, wir haben auch eine ganz große Vermutung, wer das ist.
Ja. Das wollen wir natürlich nicht spoilern.
Ja, das wollen wir nicht spoilern. Ja. Ich habe mal übrigens für alle, die sich gerade ärgern, so macht doch einen Spoiler-Teil. Also ich habe tatsächlich mal diese Umfrage gemacht und da waren sehr viele dafür, das eben nicht zu spoilern.
Ja, ich meine, wir werden es dann zusammen erleben in den Folgen besprechen.
Absolut, und das wäre ja auch nur eine Vermutung, aber eine, die relativ offen irgendwie auf der Hand liegt.
Ja.
Ja. Dann sehen wir Alan aus Holk. Das ist ja der Bastard von der Seeschlange, Corlys Velaryon. Er trägt ja auch das Wappen von ihm auf seiner Brust. Und auf einem Schiff mit Feuer im Hintergrund erschlägt er jemanden. Ja, ist die Schlacht in der Gurgel. Das ist relativ offensichtlich. Mhm. Dann gehen wir schon so in einen epischen Schrei über. Wir sehen Criston, der kämpft. Und dann noch einen sehr interessanten Shot. Wir sehen eine Frau, die meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich Helena ist.
Ja, 100%.
Du bist hier 100%ig sicher?
Ja.
Ich finde, sie sieht so ein bisschen, also man erkennt sie nicht so 100%ig, finde ich. Aber es ist sehr wahrscheinlich Helena, glaube ich auch.
Ja, und ich meine, das sind ja jetzt ganz viele Schreie aneinander geschnitten, so in verschiedensten Situationen.
Ja.
Und es wirkt so,
ja,
als ob sie in dieser Szene
ja
nicht schreit, weil sie gequält wird oder so, oder weil sie irgendwie angegriffen wird, sondern weil sie ein Kind bekommt.
Ja. Was heißt das?
Das ist interessant.
Sehr.
Weil, also in der ersten Staffel wurden ja sehr viele Targaryens, die eigentlich vorkommen sollen, noch nicht mit reingeschrieben, die dann so jetzt über Umwege dann doch reingekommen sind. So, wir haben zum Beispiel Daeron Targaryen, der in Hohenturm chillt, der in der ersten Staffel mit gar keinem Wort erwähnt wird und der dann in der zweiten Staffel dazukommen sollte.
Alicent erfährt ja auch, dass der eine Sohn, den sie quasi nicht bei sich hatte in Königsmund, ja gütig geworden ja, ist und nicht so missraten ist.
Genau. Und es gibt halt in der Lore noch einen weiteren Sohn von Helena, der eigentlich zu dem Zeitpunkt schon älter ist und Maelor
also,
heißt.
Also die Kinder von Aegon und Helena sind halt Jaehaerys und Jaehaera.
Genau,
und Maelor. Genau. Und Maelor ist dieses dritte Kind, das ja eigentlich bisher noch nicht vorkam.
Das auch noch wichtig wird, was wir auch schon in der zweiten Staffel eigentlich so bemäkelt haben, weil da passieren halt auch noch voll die krassen Sachen, wo man sich so gedacht hat, wenn die das rausschneiden, dann passiert das nicht, aber wie soll dann das passieren?
Ja. Also vielleicht wird Maelor hier halt doch jetzt noch eingeführt. Ich meine, die Timeline ist eh sowas von gefickt, wenn wir ehrlich sind. Und ich meine, es ist ja auch in den Büchern, meine ich so, dass Blut und Käse ist doch da mit Jaehaerys und Maelor eigentlich, weil ja auch Daemon sagt, so Sohn für Sohn, ne? Auge um Auge, Sohn für Sohn. Und in der Serie haben sie ja daraus gemacht, oh, wer hat den Penis? Jaehaerys oder Jaehaera? Soll ich nachgucken?
Lass mal schnell nachdenken und die Mama fragen.
Es ist ein total affiger Scheiß, den sie aus
Blut und Käse. Einfach, die haben Blut und Käse versaut.
Ja.
Wie kann man das tun?
Aber wer hat Maelor gezeugt? Erzählt Aegon nicht tatsächlich im Detail, dass auch sein Penis komplett zerstört wurde? Muss das dann noch vorher gewesen sein?
Wahrscheinlich.
Hätte man dann nicht vielleicht auch irgendwie ihre Schwangerschaft? Ich weiß nicht. Das ist alles so ein bisschen.
Wenn sie es vernünftig erklären, dann
ja
bin ich dabei. Aber das ist sehr viele Wenns.
Aber natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, dass es irgendwie ein Flashback ist oder doch irgendwie eine andere Figur.
Das ist eine Vision. Oder das ist aus Versehen ist eine andere Serie.
Haben die einfach so ein, aus Versehen so ein
Schnittbild rein. Oh, scheiße.
Ja.
Das war Euphoria. Ja.
Da wird mich auch nichts mehr überraschen. Dann sehen wir Ormund, der schreit. Dann sehen wir Vhaegar,
der schreit.
Genau, auch schreit. Und dann sagt Rhaenyra, es wird keinen Zweifel geben, wen die Götter zum Herrschen auserwählt haben. Und sie hält diese Krone in der Hand. Die Krone, die ihr Eric Cargill aus Königsmund brachte, als er nach Drachenstein kam und zu ihr überlief. Und
hast du auch dich schon mal gefragt, wie das ist für Drachen, wenn die Feuer speien, ob das dann so ist? Die machen so oder sagen so Feuer! Oder das ist einfach so still?
Das ist die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Und ich liebe sie.
Ich will ein Video drüber machen.
Wie sich Feuerspeien für Drachen anfühlt. Für mich ist es mehr so, ich habe es immer so als Rübsen irgendwie assoziiert.
Boah, so lang rübsen. Also ich kann nicht so lange rübsen, aber ich will das so jetzt auch rübsen, nicht.
Aber ich will es jetzt auch nicht für den Podcast vormachen, weil es eklig ist. Aber es gibt noch ein nettes Detail in diesem Shot, nämlich ein Fenster im Hintergrund.
Und Architekt
Alper Turfan weiß ganz genau, solche Fenster gibt es definitiv nicht im sehr brutalistischen Drachenstein.
Ja.
Nein, das ist doch der Jugendstil. Nein, ist es nicht. Aber der Stil der Hauptstadt.
Das ist Verspielte der Hauptstadt.
Ja, das ist ziemlich sicher der Rote Bergfried.
Ja.
Also das kann man sich auch denken, wenn man das so einfach in diesem Shot sieht. Und dann ist dieser Trailer auch schon zu Ende. Ja. HBO Max, jetzt registrieren, steht hier. Ist keine Werbung, aber da läuft ja mittlerweile dann auch House of the Dragon.
Genau, es wird aber auch noch parallel auf Wow laufen.
Ja.
Ja, und ich glaube, man wird es dann auch noch irgendwie auf anderen Streamingdiensten dann so PAP zum Streamen kaufen können.
PAP?
PAP.
Ja. Was erhoffst du dir von dieser Staffel so? Welche Momente willst du sehen unbedingt?
Also ich will den Schlachtertanz sehen, ich will das Fischfutter sehen, ich will die Schlacht an der Gurgel sehen und ich will, dass jetzt aufgehört wird, dass Rhaenyra sagt, what would you have me do?
Ja, ich bin so ein bisschen.
Das ist das Einzige, was ich will. Mehr nicht. Erfordernisse sind sehr gesunken in der zweiten Staffel.
Deine Erwartungen, meinst du?
Deine Erwartungen.
Ja. Mich hat es ein bisschen getriggert, um ehrlich zu sein, dass Corlys wieder sowas sagt wie: Ihr müsst, was ihr euch vom Krieg erwartet, erhofft, bla bla bla. Aber ja, die Schlacht am Götterauge, die ist natürlich auch sehr wichtig. Die
Ja. Kommt, vielleicht auch in der vierten Staffel, man weiß
ja
nicht.
Das ist.
Die müssen sehr viele Schlachten einfach noch nachholen. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, wie. Also, Stolperstadt, sorry. Darauf freue ich mich mit.
Ja, definitiv. Ja. Aber ich glaube, die Schlacht am Götterauge, die auf die sehr, sehr viele Tanz der Drachen-Fans warten, vielleicht kommt die erste Staffel 4. Wahrscheinlich erste Staffel 4.
Vielleicht kriegen wir jede Folge eine Schlacht.
Das wäre natürlich krass, aber dann auch. Ja, also da passiert eigentlich noch viel zu viel und ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen wollen und in noch einer Staffel dann danach ist, wir lassen uns mal überraschen.
Ja. Ich will noch eine Sache sagen, das bezieht sich auch auf eine Wette, die ich quasi gemacht habe. Ich habe in der letzten Trailer-Analyse gesagt, dass ich um einen Golddrachen wette, dass man den Bruder von Aegon und Aemond und Helaena sehen wird, also Daeron Targaryen, im ersten richtigen Trailer.
Ja.
Das ist aber kein erster richtiger Trailer, das ist immer noch ein Teaser-Trailer. Ich will hier nur sagen, das ist nicht der Golddrache.
Ja.
Der wird jetzt nicht.
Tessarion,
ja.
Der kommt noch. Achso, Golddrache, so meinst du das? Ja, sorry, ich dachte gerade wirklich an seinen Drachen.
Nein, ich wollte Geld wetten. Ich weiß nicht mit wem, aber.
ich wette da überhaupt nicht gegen dich. Das kann ja sehr gut sein, weil der spielt natürlich noch. Der wird ja auf jeden Fall kommen. Da fragt man sich halt auch, warum habt ihr all diese Figuren nicht einfach früher etabliert? So ein bisschen wirkt das so, als ich meine, das ist doch alles ausgeschrieben in Feuer und Blut. Warum wird das alles so Work-in-Progress-mäßig so währenddessen so hingedeichselt und dann irgendwie so im Nachhinein dann alles so hingeschrieben? Warum hätte man nicht einfach von vornherein so einen Plan schreiben können?
Und wenn es von vornherein der Plan war, das so zu machen, dann bin ich noch mehr enttäuscht.
Ja, definitiv. Gut. So viel zum Trailer zu House of the Dragon, aber ich möchte auch noch über zwei weitere Trailer kurz zumindest sprechen.
Denn gerne.
In den letzten Wochen sind aufgrund verschiedener Messen, vor allem CinemaCon in LA und der CCXP in Mexiko-Stadt, also der mexikanischen Comic-Con, sind einige Trailer veröffentlicht worden und zwei davon finde ich sehr spannend. Zum einen Clayface, der Trailer dazu kommt der Film kommt im Oktober, dieser DC-Film im DCU. Das ist der dritte Film in diesem neuen Kapitel Gods and Monsters. Der erste Film war Superman, dann folgt ja jetzt bald schon Supergirl im Juni. Und im Oktober kommt dann Clayface und der Trailer schlug zumindest in meinem Umfeld sehr hohe Wellen.
Der hat auch echt viele Views gemacht. Ich sag mal, so ein Spartenbösewicht aus dem DC-Universum.
Definitiv.
Also den kennt ja jetzt nicht jeder.
Das stimmt. Ja. Der hatte natürlich einen sehr, sehr legendären Run. Also eine sehr, sehr geile Figur war das in der Batman-Zeichentrickserie. Aber ich glaube, dieser Trailer hat auch so überrascht, weil er so verstörend ist. Das hatte schon fast so was Eraserhead-mäßiges, wie ein bandagierter, lethargischer Mann im Krankenbett liegt und sich immer mehr verwandelt in ein schlammiges, lehmiges Wesen.
Also man hat nicht viel gesehen, aber was man gesehen hat, das sieht halt echt gut aus.
Ich sag nur so viel, wer Cinema Strikes Back guckt, ist klüger. Ich habe schon vor vielen Wochen ein Video zum aktuellen Stand bei DC gemacht. Und da ging es auch darum, dass ein gewisser Mike Flanagan diesen Film schreibt und inszeniert. Und den kennt man halt als Horrorregisseur von krassen Sachen wie Spuk in Hill House oder Der Untergang des Hauses Usher.
Ja. Ich will ganz kurz einen Missstand aufdecken.
Ja.
Hast du kurz Zeit für einen Missstand?
Ja.
Ja. Was ist deine Einschätzung zu Clayface? Was würdest du denken, so wie viele Punkte kriegt der Film von dir? Einfach mal so.
Warum machst du das? Du provozierst mich.
Mach doch mal. Spiel mal mit.
Ich will nicht mitspielen.
Dann sag deine Einschätzung generell. Wird es so, es wird okay oder wird es, das wird mega cool? Was ist so deine Einschätzung?
Ich hoffe, es wird gut.
Okay, weil wir überlegen immer sehr lange, wen wir unseren Preis verleihen, die Ronnies. Und da hast du dieses Jahr es gewagt, Mike Flanagan in den Raum zu werfen. Da war ich erbost. Und diesen Missstand wollte ich heute mal aufdecken.
Ich finde, Mike Flanagan hat auch einige Sachen gemacht, die nur so okay sind.
Ja, aber er hat Spuk in Hill House gemacht. Und Midnight Mars. Und ich mag auch sehr Life of Chuck. Und Der Untergang des Hauses Usher. Und Clayface.
Er hat aber auch.
Und weißt du, was der noch arbeitet? Ich fand das absurd.
Was denn?
Der macht jetzt Carrie, das ist klar.
Ja.
Und Der Exorzist.
Ach so, krass, ja.
Das ist
der hat aber auch Hush gemacht. Mit seiner Frau, meine ich. Das ist ein echt spannender Film, der irgendwie auf Amazon Prime oder sowas läuft, der wirklich spannend ist. So ein Thriller in dem Haus von der sind wirklich gut. Und Blei Männer hat der aber auch zum Beispiel gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das kann ich verstehen. Das ist wirklich nur okay.
Ja, aber ich glaube, das ist halt auch Teil dieses neuen Kurses von DC, genretechnisch so sehr viel herum zu experimentieren. Und das hier wird ja auch ein waschechter Horrorfilm. Und ich glaube, deswegen freuen sich sehr viele auf diesen Clayface.
Und was ich auch spannend fand, der Stammkameramann von Alex Garland, der heißt Rob Hardy, der hat zum Beispiel Ex Machina gemacht oder Auslöschung. Hat er alles gemacht eigentlich bis auf Warfare.
Hat auch Bane gespielt.
In The Dark Knight Rises. Genau. Und der hat jetzt bei Clayface die Kamera gemacht. Und der macht auch bei Supergirl die Kamera. Das fand ich spannend.
Was du nicht alles spannend
findest. Ja, nee, weil das beides DC ist und beides relativ so nah beieinander rauskommt.
Ja.
Vielleicht wird Supergirl auch ein Horrorfilm.
Das glaube ich nicht. so, aber ich glaube, Supergirl haben viele nicht auf dem Zettel, weil wenn man den zugrunde liegenden Comic liest, Woman of Tomorrow, der ist extrem cool. Und das ist eine tolle Geschichte. Und ich bin deswegen sehr gespannt drauf. Plus Lobo, mal gucken, wie der so wird.
Sascha Lobo,
genau. Von daher, mal gucken. Aber es ist noch ein Trailer erschienen, der genauso hohe Wellen geschlagen hat, nämlich Spider-Noir. Das ist eine Serie, die im Mai bereits kommen soll, auf Prime Video. Spannend auch, nicht auf Disney Plus etwa. Und das ist, ja, mit Nicolas Cage. Der spielt Ben Reilly, alias The Spider. Das ist auch seine erste große Hauptrolle in einer Serie. Es geht nämlich um die Hauptfigur, um die Figur Spider-Man Noir, die noch gar nicht so alt ist, obwohl sie halt so weit in der Vergangenheit spielt. Das ist eine Alternativversion von Spider-Man, die sehr vom Film Noir inspiriert ist. Die Serie spielt auch in New York während der Weltwirtschaftskrise in den 30ern, so Film Noir. Also 30er waren eigentlich so die Zeit des Gangsterfilms, aber gerade der Film Noir kam so in den 40ern und 50ern auf in unserer Realität. Sehr inspiriert von Männern, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkamen und traumatisiert waren, die auch so ein Feindbild in ihren Ehefrauen fanden. Und das hat sich auch direkt in der Filmwelt wiedergespiegelt mit den Femme Fatales, die halt hartgesottene Detektive in höchstkriminellen Städten aufsuchen und selber aber eigentlich so ein dunkles Geheimnis hüten und oft auch selber die Täterinnen sind in einem Verbrechen, das sie eigentlich irgendwie aufgedeckt haben wollen. Und es geht so um wortkarge Detektive, die trinken und rauchen.
Und es regnet immer.
Es regnet immer und die sind so kurz davor, irgendwie durchzudrehen. Und so ist auch dieser Spider-Man Noir, beziehungsweise Spider-Noir, wie die Serie heißt. Und spannend ist auch, dass der Trailer in zwei Farben rauskam. Also einmal in Farbe und einmal in Schwarz-Weiß. Und man wird die Serie auch sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß gucken können. Nämlich in, die nennen das in True You, Full Color und Off. Authentic Black and White. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die 8 Folgen der Serie so auf einen Schlag raus. Und zwar schon bald im Mai. Und ich muss echt sagen, ich habe überraschend viel Lust darauf.
Ja, also ich finde auch nach dem Trailer, die haben es ja auch geschafft, so mit Kameraeinstellungen oder mit der Beleuchtung oder so diesem Blocking. Ja. Das sieht halt alles aus wie so ein Film Noir tatsächlich aus den 40ern und 50ern.
Definitiv.
Ja. Und das finde ich auch immer. Ich meine, die hätten ja auch einen anderen Weg gehen können, aber das ist der richtige Weg.
Ja, und es sind halt auf jeden Fall noch viele weitere Trailer in den letzten Wochen erschienen. So der Trailer zu Mandalorian, Grogu, Practical Magic 2, der neue Insidious oder auch der Street Fighter Trailer, den ich jedem ans Herz legen will.
Ich habe so Bock drauf.
Ich habe da auch
hätte niemals gedacht, dass ich das sagen würde.
Ja.
Aber der sieht so drüber und der geil aus.
Aber mit dem richtigen Maß an Augenzwinkern.
Ja.
Ich habe übrigens auch Mortal Kombat 2 gesehen, über den will ich nächste Woche sprechen.
Ja.
Da habe ich nämlich, ich darf noch nicht so viel darüber sagen, wegen Embargo und so, da müssen wir uns immer ein bisschen zurückhalten, aber es ist wirklich erstaunlich positiv, mein Feedback. So viel sage ich jetzt schon.
Bin gespannt.
Kommen wir zu den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Ja, Jonas, zum einen startet eine Serie, über die du unbedingt sprechen wolltest. Eine Serie, die ein sehr interessanter Genre-Mix ist, nämlich Horror-Mystery und Comedy.
Richtig, genau. Es geht um Widow's Bay. Witwenbucht, das klingt auch so ein bisschen wie eine Stadt aus Game of Thrones oder so.
Neben der Sklavenbucht.
Neben der Sklavenbucht, die Witwenbucht,
ja.
Auf jeden Fall startet diese Serie auf Apple TV und ich habe Anfang des Jahres so ein Video gemacht mit Serien, auf die ich mich sehr freue und das war so eine davon. Damals war aber noch gar nicht viel bekannt. Es gab nur so einen kurzen Ausblick, einfach so 2-3 Einstellungen und das hatte mich schon gecatcht.
Ja.
Und es geht im Prinzip um eine Insel vor der Küste von Neuengland, also USA. Und die Bewohner, die da drauf leben, die sind sich halt sicher, diese Insel ist irgendwie verflucht, da hat es irgendwas mit auf sich, dass er irgendwas Gruseliges
Warum?
An den Kragen will.
Wie kommen die darauf?
Weil es halt immer wieder Sachen passieren. Also ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt halt auch einen Bürgermeister, der diesen Ort managt und der ist halt sehr skeptisch. Der glaubt halt nicht an diese Gruselgeschichten und er will halt darüber hinaus, er hält so ein bisschen alles zusammen und er will auch, dass diese Insel durch Tourismus vielleicht auch ein bisschen gefördert wird. Also dass so die Wirtschaft gefördert wird, dass einfach dieses ganze Heruntergekommene, was da halt so ist, irgendwie erneuert werden kann.
Ja.
Und genau. Als Disclaimer, ich habe schon alle Folgen sehen können. Ich will aber jetzt auch nichts aus der Handlung spoilern. Und diese Serie hat so eine richtig coole 90er-Jahre-Mystery-Horror-Atmosphäre.
So einer Lost oder was?
Nee, das hat mich, nee, also 90er,
ja,
das
okay.
Hat
das
mich
war später, aber
auch so von der Schrift her, von der Font, das ist 100% Stephen King. Also ja. Es hat so diesen Stephen King-Horror-Vibe.
Geil.
Ganz oft. Und das meine ich hier als Lob. Also ich meine, manche finden ja Stephen King ist auch nicht so gut. Oder es könnte so sehr wie so eine so eine Nachmache oder so wegen. Ist es aber halt auch gar nicht.
Hast du mal den Dreiteiler Sturm des Jahrhunderts gesehen?
Das nee, den habe ich nicht gesehen.
Verfilmung. Nee. Ich finde, das ist eine der besten Stephen King-Verfilmungen überhaupt. Ist tatsächlich aus den frühen 2000ern, meine ich. Und wenn ich das so sehe, gerade auch hier den Trailer, das hat so sehr, sehr viele Vibes davon, weil es so ja. Isoliert.
Ja, ja. Es ist halt auf einer Insel, es ist schwer, dahin zu kommen und wieder zurückzukommen.
Aber ist es Comedy?
Das Ding, genau, das ist jetzt so das Ding. Also, ich habe mir übrigens am Ende auch so gedacht, diese Serie, das hätte Welcome to Derry sein können. Das ist quasi so die
Spoiler. Das bessere
Welcome es ist to Derry. Das bessere Welcome to Derry.
Ja.
Genau, es ist ein Mix aus Horror und Comedy. Es ist halt einerseits sehr düster und gruselig und man hat so die ganze Zeit so ein eerie Gefühl, dass da halt was komisch ist. Das fängt halt schon direkt am Anfang an, also so Nebel, so die Insel verhüllt und da passieren merkwürdige Dinge mit den Leuten, die in diesen Nebel reinkommen. So ein bisschen wie bei The Fog von Stephen King.
Ja.
Gleichzeitig ist die Serie dann aber auch verdammt witzig, weil es halt so viele verschrobene Figuren gibt, die halt in so absurde Situationen reingeworfen werden. Und das ist so das Ding, das ist immer schwierig, so eine Balance zu finden. Weil willst du dann so Horror zugunsten von Comedy opfern oder andersrum? Aber ich finde, dass Widow's Bay gerade so in der ersten Hälfte von der Staffel es geschafft hat, das zu meistern. Und es hat mich in dem Punkt so ein bisschen an Weapons erinnert.
Okay.
Und der lief ja letztes Jahr und das war ja auch, der war auch so Horror-Thriller, aber halt auch teilweise verdammt witzig.
Ja, ja, definitiv.
Ja. Das Ding ist, ich finde, Weapons hat es noch ein bisschen besser hinbekommen, aber Weapons ist halt auch ein zweistündiger Film.
Das stimmt.
Ist ein bisschen einfacher. Eine Sache fand ich jetzt nicht so gut. So in der zweiten Hälfte wurden so ein paar gruselige Momente dann doch so im Comic Relief dann geopfert. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja.
Und noch so eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, war es, anfangs hat es schon mit diesen ganzen Gruselphänomen, so den Charakter von so einem Case of the Week. Ja, es handeln wir, diese Folge kommt das dazu und diese Folge kommt das
dazu. Aber das verstärkt ja eigentlich dann mehr das Gefühl, dass es so eine 90s-inspirierte Serie ist eigentlich.
Das stimmt halt schon, genau. Und es bleibt halt ganz viel unbeantwortet, wie das jetzt alles zusammenhängt. Also diese ganzen Phänomene, hat das jetzt mit dem zu tun? Aber was löst das überhaupt alles auf? Und ich hatte auch das Gefühl, dass es halt nicht so eine Logik gibt dahinter, sondern dass halt einfach so Sachen genommen werden.
Ja.
Dass es halt nicht so ein Worldbuilding gibt, dass halt Sachen genommen werden und die dann halt einfach, weil die gerade cool in dem Moment sind, gezeigt werden. Weil man damit halt so eine was Gruseliges erzählen kann.
Ja.
Aber das Ding ist, ich dachte halt, dass das eine Miniserie ist.
Ja, es ist fortlaufend.
Ich glaube, es ist fortlaufend. Das Ende bleibt schon sehr offen.
Okay.
Deshalb kann das vielleicht noch geklärt werden. Deshalb möchte ich den Punkt so ein bisschen abschwächen. Aber ich muss sagen, eine Sache, die diese Serie auf jeden Fall zu 1000% watchable macht, ist diese Hauptfigur.
Matthew Rhys.
Genau, Matthew Rhys, der spielt diesen Bürgermeister, der heißt Tom Loftus. Und der glaubt halt eben nicht an diese Gruselgeschichten. Und er will eigentlich das Gute für diese Insel.
Ja.
Gleichzeitig hat er halt auch noch du hast das Gefühl, das ist die einzige Figur, die so zurechnungsfähig ist, weil alle so ein bisschen so einen Schuss haben.
Geil.
Dass alle so auf dieser Insel wohnen, so ein bisschen so einen Knall haben. Und er hat aber auch so ein Päckchen zu tragen, weil er ist alleinerziehender Vater und er hat seine Frau verloren.
Ja.
Es sind halt so ganz viele Punkte, die ihn zu so einer interessanten Hauptfigur machen. Und das bringt er halt richtig gut rüber.
Stark. Widow's Bay.
Widow's Bay.
Apple TV Plus.
Genau. Ich muss sagen, ich hatte mega Bock mit der Serie. Die kommt 100% bei uns in die Top 10 dieses Jahr. Mhm. Ich würde der wahrscheinlich so 9 von 10 Punkten geben.
Stark.
Und ich hatte mega viel Spaß damit.
Ja.
Genau, wenn man sich halt so ein bisschen bewusst macht, dass man muss auf dieses, muss darauf stehen, dass es halt Horror ist, aber halt mit Comedy-Elementen. Aber ich fand das verdammt witzig.
Mich erinnert das gerade so ein bisschen an eine andere Serie, die ich gerade nachhole, die aber bei uns immer wieder gefordert wurde. Und jetzt will ich endlich mal darüber sprechen, denn auch die 4. Staffel dieser Serie ist letzte Woche angelaufen, nämlich From.
Ja,
und das ist ein bisschen
From ist nicht so witzig.
Nee, die hatte halt vieles, was du gesagt hast, nur ohne diesen Comedy-Aspekt. Die hat wirklich sehr, sehr wenig Comedy bis keine Comedy.
Ja, das ist
ja, wobei ich argumentieren würde, dass diese eine Figur Alice? Ich habe vergessen, wie der. Nee, nicht Alice, der heißt anders, der von David Alpay gespielt wird, der CEO von der Tech Company, der hat manchmal so ein paar lustige Momente.
Ja.
Aber From ist eine sehr spannende Sci-Fi-Horror-Serie. Ich habe das jetzt extra nochmal mitgenommen, weil letzte Woche im Podcast das nicht vorkam. Es gibt die Staffeln 1, 2 und die aktuelle, die 4.
Genau.
Auf Amazon Prime Video zu sehen.
Auf Paramount gibt es die auf jeden Fall. Also sie ist von Paramount Plus,
genau.
Da erscheinen jetzt auch gerade die ganzen neuen Folgen.
Aber wenn man die noch gar nicht gesehen hat, kann man halt einfach in Amazon Prime gehen und die ersten zwei Staffeln zumindest
schon mal gucken. Genau, genau. Also, teilweise gibt es die Staffeln so mehr oder weniger bei Streamingdiensten dann zum Ausleihen oder auch zum Kaufen.
Ja.
Ja. Und genau. Und das Ding ist, das war übrigens so ein Tipp aus der Community, dass wir das mal anschauen sollen.
Mhm.
Ich hatte das dann vor, glaube ich, genau einem Jahr gemacht und ich habe es dann auch in einem unserer Tipp-Videos dann rangebracht und mich dann so bedankt bei den Leuten und auch so ein bisschen geschimpft, weil es ist nicht weitergegangen.
Was meinst du?
Ich wollte es weitergucken, aber die dritte Staffel war halt vorbei.
Ja, und jetzt geht's aber halt weiter.
Jetzt geht's weiter.
Und wir haben noch gar nicht darüber geredet, worum es geht, weil für alle, die From noch nicht gesehen haben, also ich bin gerade in Staffel 2 noch drin und bin aber bisher wirklich sehr, sehr, sehr begeistert. Also es ist wirklich. Immer wieder überrascht es mich, wie tief so in den Horror reingeht. Und das ist eine, ich sag's mal ganz offen, das ist eine wahnsinnig gruselige Serie.
Und die ist ultra krass brutal.
Also, ja,
es ist
sehr brutal, sehr blutig.
Immer drauf gehalten.
Lustigerweise ja mitproduziert von den Russo-Brüdern, die ja für die Avengers-Filme verantwortlich sind. Es geht um eine Familie in einem Wohnmobil, die in einem seltsamen Kaff irgendwo in den USA landen.
Ja.
Und sie wollen, weil es so ein bisschen creepy ist, da einfach nur durchfahren, weiterfahren, aber. Als sie dieses Kaff verlassen, landen sie wieder auf der Straße, die in dieses Kaff führt. Und egal in welche Richtung sie fahren und egal wie oft sie es probieren, sie landen immer wieder in diesem Kaff.
Das ist quasi so eine, wie heißt denn, Möbius-Schleife.
Ja, quasi. Ja. Und schnell stellen sie dann fest, wir kommen hier nicht raus, wir sind hier gefangen. Und dieses Kaff.
Ja, das ist ja erstmal nicht, also es ist schon scheiße. Aber das Problem ist, es gibt ja noch mehr Sachen in diesem Kaff.
Denn sie stellen dann auch fest, dass dieses Kaff ein äußerst düsteres Geheimnis trägt. Jede Nacht werden die Bewohner von dämonischen Wesen heimgesucht, die sie auseinanderreißen möchten, aber nur wenn diese Dämonen explizit hineingebeten werden. Also wenn man drinnen in einem Haus ist, ist noch ein bisschen komplizierter, aber das will ich jetzt hier nicht ausführen, dann kann dir eigentlich nichts passieren, es sei denn, du machst wirklich Fenster und Türen und so weiter auf. Ist so ein bisschen sehr wie bei Sinners, muss man
sagen. So wie bei Vampire generell.
Vampir-Mythos allgemein. Ja. Und dann entwickelt sich tatsächlich, also die Serie wird immer wieder verglichen mit Lost.
Ja, also das ist mit der beste Vergleich, weil einfach, es gibt so viele Mysterien in dieser, in dieser Serie. Und es wird so eine Frage beantwortet und drei kommen dazu.
Genau.
Dann kommt plötzlich wieder eine neue Figur her, die irgendwelche anderen Informationen hat. Dann kommt hier wieder ein neues Phänomen mit rein. Irgendein Grusel kommt dann um die Ecke.
Jede Figur hat irgendwie ein Geheimnis, oder mehrere Geheimnisse.
Ja.
Und so entwickelt sich halt eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich bin wirklich komplett drin.
Ja.
Ich bin sehr, sehr, sehr drin und bin bisher begeistert. Ich finde auch den Look geil, ich finde die Inszenierung geil, ich finde die Atmosphäre geil, ich mag alles daran.
Und was halt auch noch so für Lost spricht, es geht halt ganz viel auch um die Gruppendynamik innerhalb von dieser Siedlung.
Ja.
Plus, der Hauptdarsteller ist Harold Perrineau und der hat bei Lost mitgespielt.
Absolut, also da gibt es auf jeden Fall genug Parallelen. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr angetan, aber natürlich muss man jetzt auch abwarten, wie das Ganze noch aufgelöst wird und wohin die Reise geht.
Lost hat uns gelehrt. gelehrt, abzuwarten.
Ja, definitiv.
Ja,
aber und ob so Mysterien, die aufgemacht werden und Fragen, die gestellt werden, auch alle beantwortet werden. Weil ich hasse das, wenn sowas dann einfach nur stehen bleibt und unbeantwortet bleibt.
Ich finde es aber auch cool, bei der Serie kann man auch so Sachen sagen. Und ich sag dir jetzt eine Sache und da wirst du später denken so, okay, Anguille.
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 Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, wirst du dann sehen.
Ist das passiert das in Staffel 2?
Das wirst du sehen.
Okay, gut, dann warte ich. Ich bin noch am Anfang von Staffel 2, aber ja. Ich habe wirklich innerhalb kürzester Zeit mich da sehr durchgemischt.
Ja, die macht richtig Bock.
Ja, From auf Amazon Prime. Und ja, ich habe es eben nicht falsch gesagt übrigens. Auf Amazon Prime sind Staffel 1, 2 und jetzt die vierte. Die dritte kann man da zwar kaufen, aber ja, oder man nimmt halt Paramount Plus und da kann man halt alle sehen.
Ja, ich glaube, das wäre auch so eine Serie, wenn es die auf Netflix gäbe, dann wäre das schon explodiert.
Die wird komplett durch die Decke gehen. Also ich glaube auch, dass da der, ne,
ja.
Dass das mit ein Grund dafür ist, warum die so ein bisschen unterm Radar läuft. Und bei uns ist sie ja auch lange Zeit unterm Radar gelaufen.
Ja.
Ich bin mittlerweile sehr großer Fan davon. Aber wie gesagt, mal gucken, wo es sich hin entwickelt.
Ja.
Ja, das ist aber nicht der ganz große Start diese Woche. Es startet nämlich auch noch ein ganz großer Film, nämlich Der Teufel trägt Prada 2. Das müssen wir hier auch erwähnen oder ich will es auch erwähnen.
Genau, Lenny hat ja gestern eine Kritik zu dem Film gemacht.
Ja, ist ja spannend, weil das gesamte Kernteam von dem ersten Film oder fast das gesamte Team ja wieder zurückkehrt. Der Regisseur David Frankel, die Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna, es ist derselbe Kameramann, dieselben Produzenten, dieselbe Make-up-Artistin, nur die Kostümbildnerin ist nicht am Start. Die gewann damals sogar einen Oscar für den ersten Teil. Und das ist ja auch wirklich sehr, sehr wichtig bei diesem Film, gerade das gesamte Kostüm. Und natürlich ist auch der alte Cast wieder dabei. Und da ist wirklich quasi jeder dabei, der wichtig ist. Also Meryl Streep natürlich als Miranda Priestly. Wir haben Anne Hathaway als Andy. Wir haben Emily Blunt. Wir haben Stanley Tucci. Und es gibt auch noch ein paar neue Gesichter, zum Beispiel Lucy Liu oder Justin Theroux in einer sehr illustren Rolle oder auch BJ Novak.
BJ Novak aus The Office.
Ja, genau. Okay. Und natürlich gibt's auch hier wieder, genau wie im ersten Teil, etliche Cameos aus der Fashion Industry.
Mich haben die nicht gefragt, Alper.
Mich, ja. Lady Gaga spielt zum Beispiel auch eine ganz kleine Rolle hier in diesem Film. Und es geht um Andy, genau wie im ersten Teil. Die arbeitet schon seit 20 Jahren nicht mehr beim Runway-Magazin. Dort läuft es auch überhaupt nicht mehr so gut wie früher. Magazine sind einfach nicht mehr so ein Ding wie damals.
Ja.
Und Miranda Priestly hatte auch offensichtlich einige Konfliktgespräche mit der Personalabteilung und musste in ihrer gesamten Art am Arbeitsplatz zurückschrauben. Und Runway muss sich immer mehr aufs Online-Geschäft auslegen. Und als Andy ihre Arbeit als Journalistin niederlegen muss, weil sie gefeuert wird von ihrer Zeitung, bekommt sie ein lukratives Jobangebot von Runway. Und so treffen Andy und Miranda mal wieder aufeinander, 20 Jahre später.
Ich fand's auch witzig, wie du da aufeinander getroffen bist mit dem Film. Weil du an einem Tag hast du den ersten Teil gesehen von Der Teufel trägt Prada.
Ja.
Und auch noch von Mortal Kombat. Und dann warst du an einem anderen Tag in den Pressevorführungen an einem Tag von Mortal Kombat 2 und von Der Teufel trägt Prada 2.
Exakt, weil ich mich für beide Filme interessiert habe und beide Filme auf meiner To-Watch-List standen, von wegen so, die will ich mal sehen. Ich habe tatsächlich Der Teufel trägt Prada nie gesehen.
Ach, echt nicht?
Ich habe den nie gesehen.
Der lief doch früher 5000 Mal auf ProSieben, ne?
Allerdings, ja. Und es wurde Zeit und ich habe es nachgeholt.
Cool.
Das ist jetzt, also wir sind jetzt schon über anderthalb Stunden in diesem Podcast. Eigentlich habe ich nicht die Zeit, um diese Gedanken auszuführen, aber ich finde den Film spannend in dem, was er tut, was so Machtgefälle angeht und auch das Ende vom ersten Teil finde ich äußerst wichtig für die gesamte Botschaft des Films und für das, was der Film ist. Ich bin vor allem ein bisschen immer schockiert davon, wie Miranda Priestly von manchen Menschen online, die meiner Meinung nach auch den Film nicht so hundertprozentig verstehen, so gefeiert wird teilweise für ihre Art, so Girlboss-mäßig. Dabei ist die ja wirklich der toxischste Chef, den man sich vorstellen kann, so die Praktikantin nicht mal ihren Namen irgendwie sich zu merken und immer wieder gezielt die Person falsch zu benennen, 80-Stunden-Schichten schieben zu lassen, viermal in dem Film zu fatshamen, Anne Hathaway zu fatshamen, nochmal wohlgemerkt. Oder dass der Kleidungsstil von dir ständig runtergemacht wird oder als sie auch einmal irgendwie Mist baut, die dann zu bestrafen und ihr eine Aufgabe zu geben, die man nicht lösen kann, permanent alle Angestellten so von oben herab zu behandeln. Ich bin da natürlich auch irgendwie als jemand, der selber auch ein Team anleitet, irgendwie so ein bisschen sehr sensibel und
sie ist dein Vorbild.
Aber ich finde es dann auch krass, dass halt die Figur nie Konsequenzen fürchten muss. Und im zweiten Teil wird das noch mal so ein bisschen verstärkt.
Ja.
Ich würde da gerne jetzt wirklich viel tiefer noch ins Detail gehen und vielleicht mache ich das mal in einem eigenen Video oder sowas. Und ich will das jetzt nur, ich kann das gar nicht so dem das jetzt wirklich so besprechen, wie ich das gerne würde, weil uns einfach auch gerade die Zeit so ein bisschen davonläuft. Und weil ich das gerne noch mal ein bisschen genauer vorbereiten würde. Mhm. Ich finde, der zweite Teil ist sehr dynamisch, sehr witzig, sehr sehenswert, macht sehr viel Spaß. Hatte allerdings auch hier und da ein paar Bauchschmerzen. Vor allem mit der Figur Miranda Priestly, die aber trotzdem ganz großartig gespielt wird von Meryl Streep. Aber so ein bisschen geht der zweite Film zu sehr in seinen Meme-Charakter rein, wie ich finde.
Ach so, okay.
Gleichzeitig macht er aber auch, erweitert er die Geschichte auf eine sehr spannende Weise und macht auch sehr viel mit den Figuren. Und ja, aber das ist trotzdem meiner Meinung nach ein sehenswerter Film, vor allem für die Fans, zu denen ich halt definitiv nicht zähle. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Lenny hat eine sehr ausführliche Kritik zu Der Teufel trägt Prada 2 gemacht. Könnt ihr auf unserem Kanal Cinema Strikes Back auf YouTube sehen. Macht das, schaut euch das gerne an. Oder bleibt hier auf Spotify und freut euch auf nächste Woche. Da machen wir wieder einen Podcast. Und dieses Jahr wird es einfach sehr, sehr viel Content zur Welt von Eis und Feuer geben, zu House of the Dragon.
Guckt oder hört euch ein bisschen Podcast einfach jetzt noch mal von vorne an.
Ja.
Mit den Infos, die ihr jetzt habt. Das wird eine gute Idee. Das wird eine Offenbarung. Wir haben so viele Geheimnisse drin.
Die ihr noch gar nicht gehört habt.
Ja.
Und wenn ihr das ganz laut stellt und in halber Geschwindigkeit hört, dann hört ihr noch eine weitere Tonspur, die wir versteckt haben in der Folge.
Ja. Red rum, red rum.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vala Morghulis.
Vala Doheris.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Das war ein Podcast von Funk.